Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Freue ich mich auf diese Sendung und auf die nächsten zwei Stunden. Nämlich auf eine Frage, die uns, glaube ich, im Alltag alle beschäftigt, wenn wir etwas einkaufen, mit Karte bezahlen oder doch lieber bar. Das ist etwas, ja, was natürlich immer wieder unterschiedlich beantwortet wird, je nachdem, wo man gerade ist. Im Restaurant, ja, oft mit Karte, Online-Shopping sowieso mit Karte, da geht's ja gar nicht anders, aber im täglichen Einkauf, gerade auch in den kleinen Läden vielleicht, oft auch mit bar. Und viele schwören noch darauf, tatsächlich dort bar zu bezahlen. Die Deutschen hängen ja an ihrem Bargeld viel mehr als andere Länder. Woanders ist das schon sehr viel üblicher, dass man mit Karte bezahlt oder mit dem Smartphone. Bares ist oft ein Auslaufmodell, in Deutschland noch nicht so ganz. Aber Stück für Stück ändert sich das auch. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie zahlen Sie eigentlich im Alltag? Bargeld oder Karte? Und warum jeweils hängen Sie an einem von diesen beiden Dingen? Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich freue mich natürlich, zwei Experten hier in der Sendung zu haben. Zum einen Alexander Hagelücken. Er ist leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung, ist Autor eines Buches mit dem schönen Titel Das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Und ich glaube, Herr Hagelücken, das kann ich schon mal sagen, ein Verteidiger des Bargeldes. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, das können Sie sagen.
Und das werden wir sicherlich auch in den nächsten zwei Stunden noch ein bisschen ausführlicher hören. Und Alexander Krewolutzki ist bei mir hier im Studio in Berlin. Er ist Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und ein Mann, der sagt, Bargeld ist eigentlich etwas, was irgendwann, vielleicht schon in absehbarer Zeit, ins Museum gehört. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und dann, ja, ist natürlich die Frage tatsächlich, wie ist es eigentlich, Herr Krewolutzki? Sie sind hier bei mir im Studio. Wo ist Ihr Portemonnaie? Ich sehe es gar nicht. Irgendwo noch in der Tasche wahrscheinlich, oder?
Ich muss gestehen, dass ich heute die Tür verlassen habe, und zwar fluchtartig und schlagartig. Ich bin gerade mit drei Kindern allein zu Hause. Und die hatten natürlich alle noch kurz was, bevor ich aus dem Haus ging. Und während ich praktisch aus dem Haus gestürmt bin, habe ich mein Portemonnaie auch im Haus gelassen und zahle praktisch die Fahrt hierher mit Karte.
Ja, also mit Karte. Zahlen dann mit Smartphone.
Genau.
Da kann man ja Karten hinterlassen, Kreditkarten sozusagen ablegen und sie dann nutzen, eben zum Beispiel mit Google Pay oder Apple Pay. Aber ansonsten hätten Sie es dabei gehabt, wenn es heute früh nicht so stressig gewesen wäre.
Vollkommen richtig. Ja. Ansonsten hätte ich natürlich wie alle das Portemonnaie dabei gehabt, wobei ich dazu sagen muss.
Ja, das heißt wie alle, nicht unbedingt wie
alle, oder? Ich muss dazu sagen, das Portemonnaie hat kein Fach mehr für Münzen.
Weil sie keine Münzen mehr nutzen können, wollen oder weil es zu viel Platz einnimmt?
Ja, es nimmt einfach zu viel Platz ein, genau.
Also nur noch Scheine. Aber irgendwann gibt man ihnen Münzen raus. Was machen sie damit?
Ja, die
klimpern dann in der Hosentasche.
Nein, also die habe ich dann tatsächlich ein bisschen häufiger mit mir in der Hosentasche und dann packe ich die zu Hause in eine Dose. Und da nehmen wir das dann, wenn die Kinder einkaufen gehen und sowas.
Ah, okay. So eine Dose wie in Coffeeshops, so die kleine Tippdose.
Genau, nur dass die Kinder leichter rankommen.
Ja, über Kinder und das Verhältnis zu Geld und wie man mit Geld in der Familie umgeht und wie auch Taschengeld vielleicht ja bei vielen dann noch überwiesen wird, bei anderen vielleicht bar ausgehändigt wird. Darüber reden wir vielleicht auch noch. Alexander Hagelücken, wie ist es bei Ihnen mit dem Bargeld? Ich vermute mal, bei Ihnen kann es gar nicht passieren, dass Sie Ihr Portemonnaie vergessen, weil Sie so aufs Bargeld schwören.
Naja, also bei mir kann es natürlich auch passieren, weil ich habe auch Kinder, sogar vier. Aber Sie hören das Geklimper im Hintergrund. Ich habe jetzt gerade mein hergenommen, da ist irgendwie relativ viel Bargeld drin. Und die Kinder sind ja ein super Stichwort. Also die Kinder wollen irgendwie ein Eis, wenn sie jetzt gerade ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und ich muss noch was arbeiten, weil man wirklich allein. Und dann würde ich ihnen jetzt ungern irgendwie meine IC-Karte mitgeben. Was schon mich dazu führt, dass die Bank, die irgendwie IC-Karten mit so komischen Debitkarten ersetzt hat und die manche Geschäfte nicht nehmen, wo ich dann froh bin, dass ich mein Portemonnaie mit dem Geld noch habe. Und ich zahle auch sehr gerne mal Bargeld los, und ich finde es auch wahnsinnig bequem, gerade neuerdings, wo man es machen kann, in Berlin und München, wo man vorher irgendwie dann die Bahn verpasst hat. Aber ich finde, dass es einfach gut ist, wenn man das Bargeld noch nutzen kann. Ich nutze es schon ab und zu, und dann gibt es eben auch so ein bisschen grundlegende Erwägungen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, wenn man nicht mit Bargeld zahlt, mit was man dann zahlt und was vielleicht Leute dann damit machen, dass man digital zahlt.
Was spricht denn nun eigentlich fürs Bargeld?
Ich finde, es spricht was dafür, Möglichkeiten zu haben, gerade die Situation erfordert. Und das ist auch eine total individuelle Frage. Ist natürlich auch eine Generationenfrage. Also ich meine, Ältere haben noch mehr Bargeld. Ältere haben vielleicht auch Angst, dass irgendwie jemand Macht über sie ausüben kann, wenn sie nicht mehr mit Bar zahlen können, sondern wenn sie beispielsweise nur angewiesen sind. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass Leute ihr Geld schneller raushauen, wenn sie es digital zahlen. Weil klar, also ich meine, jetzt irgendwo hinzugehen und dann kostet das, was man kaufen will, irgendwie 150 Euro. Wir haben gerade die höchsten Inflationsraten, die wir seit Jahrzehnten gesehen haben, statt irgendwie 120 oder was. Und man zählt dann die Scheine ab im Klamottenladen oder sowas. Das kann für manche eine Barriere sein, nicht so viel auszugeben, wie sie vielleicht gar nicht ausgeben wollen. Und dann gibt es eben die Fragen, was machen die Leute eigentlich mit meinen Daten, wenn ich digital zahle? Und es gibt eine Menge Gründe, auf jeden Fall für die Wahlfreiheit. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde nicht, dass uns jemand sagen sollte, wie wir zu zahlen haben.
Ja, das erlebt man ja seit der Pandemie auch immer wieder öfter gerade, ne? Also gerade auch in Restaurants oder ähnlichem. Also ich kenne das aus Berlin, dass es dann einfach heißt No Cash und dass nur noch mit Karte gezahlt werden kann. Und wir wollen von Ihnen wissen, ob Sie sowas eigentlich nervt, ob Sie die Wahlfreiheit haben wollen, ob Sie selber entscheiden wollen, ob Sie bar oder mit Karte zahlen. Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie ist es bei Ihnen in Ihrem Alltag? Schwören Sie noch aufs Bargeld? Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, die Ausgaben besser zu kontrollieren, weil man es einfach wirklich wortwörtlich in der Hand hat? Oder ja, sind Sie doch eher ein Freund, eine Freundin dessen, dass man da ganz bequem einfach zum Beispiel sein Smartphone zückt und dann ja mit einem Doppelklick einfach ganz schnell bezahlen kann oder einfach die Kreditkarte nutzt? Erzählen Sie uns davon. Oder haben Sie auch vielleicht Ängste, dass Ihre Daten zu sehr genutzt werden, dass sie getrackt werden können, wenn Sie die Kreditkarte nutzen, zum Beispiel auch beim Online-Shopping? 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Bargeld oder Karte? Heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Grit Lori hat uns aus Rostock geschrieben, ich zahle so viel wie möglich bar, weil es die Bank und die ganzen anderen privaten Unternehmen und Konzerne, allen voran Google, die sich damit befassen, einen feuchten Kehricht angeht, wofür ich mein Geld ausgebe. Ich will mich nicht noch gläserner machen, als ich sowieso schon bin. Alexander Krawolutzki vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist ja genau das, wovor viele Angst haben, ja, wenn sie von Bargeld immer mehr auf Karte umsteigen, dass sie dann kontrolliert werden können, dass die Daten genutzt werden können, dass die Unternehmen dann wissen, entweder die Banken oder Google Pay, Apple Pay, whatever, wo man gerade zahlt, wie man sich bewegt, was man tut. Also diese Befürchtungen sind doch durchaus da.
Das ist vollkommen richtig und es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir das Bargeld, das wir jetzt haben, ja nicht mit digitalem Geld durch Geschäftsbanken oder durch Digitalfirmen wie Apple oder Google ersetzen wollen. Stattdessen wollen wir das Bargeld oder soll es ja demnächst digitales Bargeld geben, das von der EZB bereitgestellt wird.
Von der Europäischen Zentralbank.
Richtig. Und dieses digitale Bargeld, das soll auch die Möglichkeit haben, das anonyme Zahlen zu gewährleisten. Ich stimme vollkommen überein, dass selbstverständlich das Zahlungsmittel der Zukunft auch Anonymität gewährleisten muss. Sollte es nicht der Fall sein, wird sich dieses Zahlungsmittel aber auch nicht durchsetzen. Es wird sich nur durchsetzen, wenn die Kundinnen und die Kunden eben weiter anonym zahlen können.
Sie müssen diesen digitalen Euro, müssen Sie, glaube ich, noch erklären. Das ist noch etwas Abstraktes, glaube ich. Was heißt das genau?
Ja, es gibt jetzt demnächst ein Pilotprojekt, bei dem die Bürgerinnen und Bürger der Eurozone ein Konto bei der EZB eröffnen können, wenn sie das so, wir können es fast so ausdrücken. Das bedeutet, auf ihrem Smartphone, in ihrer Wallet werden sie dann dort digitalen Euro haben. Und dieser digitale Euro wird eben direkt von der Europäischen Zentralbank bereitgestellt und nicht über die Geschäftsbanken gehen. Und dadurch, dass es nicht über die Geschäftsbanken geht, muss man dann eben auch keine Angst haben, dass die Bank, bei der man ist, genau zuschaut, wo man jetzt genau einkauft oder eben Google, Amazon oder Apple da mitgucken werden.
Und wann könnte das kommen? Das klingt ja wirklich durchaus als eine Lösung des Problems, was Fragen nach Datenschutz angeht, oder?
Vollkommen richtig. Also Das wird die EZB ist gerade in der Planungsphase und es soll wohl noch in diesem Jahr vorgestellt werden, wie dieses Pilotprojekt aussehen könnte. Dabei geht es vor allem erstmal um kleinere Beträge, wohl bis 200 Euro pro Person, eben um mal zu schauen, wie das funktioniert. Und diese Technologie, die dann eben benutzt wird, die basiert wahrscheinlich auf dem auch Bitcoin und Ethereum, also eben die sogenannten Kryptowährungen basieren. Und diese Währung, die haben ja vor allem den großen Vorteil, dass es eben anonymes Zahlen geben kann.
Also Alexander Hagelöken, das wäre doch vielleicht was, oder? Der digitale Euro wäre vielleicht eine gute Lösung für alle, die skeptisch sind, was Kreditkartenzahlungen angeht?
Ich glaube, da haben wir eine ganz wichtige Frage des Vertrauens. Man muss dem vertrauen, mit dem man zahlt. Und ich habe auch die Entwicklung des digitalen Euros verfolgt, auch in meinem Buch, das positiv erwähnt. Nur wissen wir natürlich im Ernst nicht, ob es wirklich kommt und in welcher Form. Der Herr Kowalutzki hat auch angesprochen, das soll außerhalb der Geschäftsbanken gemacht werden. Und wir wissen alle, was die Geschäftsbanken davon halten und welchen Angst vielleicht haben. Ich finde das einen guten Weg, aber wir müssen uns gleichzeitig angucken, welche anderen Wege sich in der Realität gerade durchsetzen, in anderen Ländern ja noch viel stärker als bei uns. Also die Chinesen zahlen irgendwie zu mindestens 80% alles Digitale. Und welche geschäftlichen Interessen dahinter stecken. Und dann, glaube ich, verstehen wir auch, wie groß diese Bedrohung in Berwin schon angesprochen hat. Meine Daten gehen mir nichts an. Digitaler Euro, sind wir uns, glaube ich, einig, dass das eine gute Sache werden könnte. Aber was am Ende rauskommt, müssen wir sehen.
Wenn ich hier vielleicht noch kurz was zu sagen könnte, ich würde es sehr unterstützen, was Herr Hagelöken da jetzt gesagt hat. Wir sehen eben, dass die Digitalisierung natürlich vor keinem Lebensbereich Halt macht. Und sie macht selbstverständlich auch nicht vor Geld und dem Bezahlen Halt. Und deswegen drückt die EZB auch so auf die Tube, also aufs Gaspedal, damit wir nicht von dieser Digitalisierung überrollt werden, dass das digitales Geld von Apple, Google oder Facebook bereitgestellt wird oder vielleicht aus China kommt, sondern dass dieses digitale Geld eben in der Eurozone bereitgestellt wird und dass wir damit zahlen können. Also es ist unheimlich wichtig, dass wir da jetzt weiterkommen.
Ja, also wäre sowas, digitaler Euro vielleicht für Sie auch die Gelegenheit, umzusteigen vom Baren auf eher die digitale Bezahlform. Und es ruft uns an aus Groß-Aspe, Hauke Hedwig. Schönen guten Morgen.
Jo, schönen guten Morgen.
Ich höre schon, das ist irgendwo im Norden, ne?
Ja, das ist ganz weit hoch im Norden. Wir sind 70 Kilometer nördlich von Hamburg.
Ja, das ist ziemlich weit im Norden. Wie ist es bei Ihnen mit dem Bargeld?
Also ich bin absoluter Fan vom Bargeld. Ich mag mein Bargeld, ich mag das in der Hand halten und ich mag es auch ausgeben, weil ich genau weiß, wie viel Geld ich noch habe und wie viel Geld ich ausgeben kann. Und ganz oft ist es ja so, wenn du mit der Karte bezahlst, verlierst du zügig den Überblick. Also ich gehöre mit zu den Menschen, die sagen, bin ich im dritten Laden, zahle ich das vierte Mal mit der Karte, habe ich vergessen, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, weil ich es nicht sehen kann. Wenn das Portemonnaie leer ist, ist das Portemonnaie leer. Da gibt es die Möglichkeit, mit der Karte Geld zu holen. Dann habe ich es aber wieder bar und habe wieder nur Summe X zur Verfügung, um die auszugeben. Also diese Verführung, mal schnell irgendwas mit der Karte zu bezahlen, um nicht zu wissen oder nicht zu realisieren, wie lange hast du dafür gearbeitet. Das fehlt mir, dieses, das mal vorsichtig, Kauferlebnis.
Andererseits, am Ende des Monats hat man dann ja doch auch bei der Kreditkartenabrechnung oder auch sonst, kann man ja auch sehen, was man ausgegeben hat, ne? Oder?
Ja, das kann ich bei Bargeld aber schon vorher.
Das stimmt, dann ist es einfach weg.
Genau, dann gucke ich ins Portemonnaie und sage, nee, ich kann jetzt nicht losfahren mit meiner Frau, schick beim Griechen essen gehen und irgendwie 70 Euro da lassen. Mit der Karte habe ich diesen Überblick nicht, weil das nicht digital angezeigt wird, auch der Karte. Du, pass auf, du hast nur noch Summe X zur Verfügung. Das fehlt. Und das ist eben so diese Selbstüberwachung, die das Bargeld mit sich bringt. Das ist das eine. Und es gibt noch eine ganze Menge mehr, wo ich für mich sage, das möchte ich nicht. Das ist einmal die staatliche oder teilstaatliche Überwachung. Irgendjemand nimmt Einfluss auf mich und mein Kaufverhalten, weil ich mich an eine dritte Person wenden muss, die mit mir und meinem Kaufverhalten nichts zu tun hat, aber die über mein Geld verfügt. Nämlich die Bank oder im Zweifelsfall auch der Staat. Wenn ich den Staat ausklammern möchte, weil ich, nennen wir das Kind beim Namen, Schwarzarbeit mache und ich bekomme für eine Tätigkeit 200 Euro, dann sind diese 200 Euro für mich in bar. Der Kunde ist zufrieden, ich bin zufrieden, alle sind glücklich, nur der Staat nicht. Und wenn der Staat denn jetzt noch mit einbezogen wird, denn werden von den Banken Gebühren erhoben und auf diese Gebühren kommen denn dann Steuern und diese Steuern gehen in einen Staatsfonds oder werden mit eingebunden und das muss alles nicht sein. Wenn ich mir überlege, dass der deutsche Staat jährlich eine gute achtstellige Summe verschenkt, dann muss ich sagen, dann muss ich ihm das nicht finanzieren. Dann möchte ich mein Bargeld und mein Nachbar sagt, du kriegst 20 Euro fürs Hecheschneiden, dann ist das ganz toll für mich.
Dann haben wir jetzt hier zwei sehr unterschiedliche Dinge, die von Ihnen gehört. Zum einen, was die eigene Kontrolle des Geldausgebens angeht und das andere natürlich, die steuerliche Belastung angeht. Ich höre so aus Ihren Worten, dass Sie das durchaus ein bisschen, wie soll man sagen, nicht unbedingt so tun, wie es dem Finanzamt gefällt. Aber es ist natürlich auch genau das.
Nein, also ich zahle gerne meine Steuern.
Ja. Gar keine Frage. Aber im täglichen Alltag bei den Kleinigkeiten.
Nö. Ne, das muss nicht sein. Der Staat ist mir nicht Rechenschaft schuldig, warum er 25 Millionen Euro an Eritrea verschenkt oder eine hohe.
Oh, Sie machen es aber einen ganz großen Bogen. Ja, machen Sie gerade einen ganz großen Bogen. Ich halte es mal ganz kurz fest und versuche einfach mal, dass vielleicht diese beiden Dinge kurz aufzugreifen. Zum einen, was tatsächlich die Kontrolle des eigenen Geldausgebens angeht, dass man ein bisschen mehr das Gefühl dafür hat, was man eigentlich ausgibt, wenn man Bargeld nutzt. Das ist ja eine Psychologie, die vielleicht ja natürlich auch über die Jahrhunderte natürlich irgendwie entstanden ist. Alexander Krawolutzki, die Frage an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit auch mal beschäftigt haben, aber das ist ja auch eine Frage, wie gibt man sein Geld aus, wofür, in welcher Situation, inwieweit kann man versuchen, das zu kontrollieren. Ist das nicht durchaus nachvollziehbar, dass viele sagen, mit dem Bargeld habe ich was in der Hand?
Also das ist vollkommen richtig. Es gibt auch einen Trend auf TikTok. Ich weiß nicht, welche Hörerinnen und Hörer davon schon einmal gehört haben, dass praktisch gerade junge Menschen ihr Geld am Anfang des Monats nehmen und das als Bargeld in unterschiedliche Schubfächer aufteilen und sozusagen genau sagen.
Vor sich selbst verstecken dann.
Vor sich selbst verstecken. Also sozusagen ist es nicht mal eine Generationsfrage sozusagen, sondern das kommt jetzt wieder zurück. Selbstverständlich wird es dann, also wie gesagt, ich bin jetzt hier kein Lobbyist für digitales Geld, aber ich kann mir vorstellen, welche Lösungen es dann gegeben wird, um genau das zu adressieren. Eine ganz einfache Lösung ist selbstverständlich, dass es dann Apps geben kann zum Beispiel oder auch selbst in der Wallet, die man dann auf dem Handy hat, dass man da sagen kann, das und das möchte ich heute zur Seite packen, mehr möchte ich da heute nicht ausgeben. Also das sind ja Sachen, die kann man da ganz klar programmieren und wer sozusagen dann noch bereit ist, seine Ausgaben in eine App zu packen, wobei ich verstehe, dass da dann wieder das Thema des Datenschutzes eine Rolle spielt, da kann man da wahrscheinlich, gibt es dann so etwas wie Gamification, also dass man dann Belohnungen sogar erhält von der App, wenn man sich innerhalb des Monats an sein Budget hält und so weiter und so fort. Es wird wahrscheinlich so oder so kommen von den Firmen, von privaten Firmen, die vielleicht demnächst Währung einführen, aber sowas wird es, kann ich mir auch vorstellen, mit digitalem Euro geben. Und dann spiele ich jetzt den Ball erstmal zurück zu Ihnen und Herrn Hagelücken, denn der andere Aspekt, der hier noch genannt
ein
wurde,
wichtiger Punkt.
Der ist natürlich eines der großen Themen, über das wir in der Sendung reden.
So sieht's aus, Alexander Hagelücken. Ich nenne Sie jetzt mal ein Freund des Bargeldes, einfach mal so etwas verkürzt. Also beim Thema Schwarzarbeit wird es dann doch schwierig, oder? Weil man natürlich da über Bargeld einfach vieles abhandeln kann, was man, wenn man es überweisen müsste oder über andere Formen, die man eben besser kontrollieren kann, durchs Finanzamt zum Beispiel, eben nicht tun kann. Ist Bargeld nicht auch durchaus, wenn man auf Bargeld besteht, dass man Tür und Tor für Schwarzarbeit öffnet?
Also es ist so, dass man natürlich, wie Sie sagten, bar dann einfach bestimmte Dinge regeln kann. Und ich bin zum Beispiel, da gibt es ja große Diskussionen darüber, über welche Höhe sollte man eigentlich bar zahlen dürfen. Man durfte ja in Deutschland ganz lange Zeit Immobilien bar zahlen. Jetzt frage ich, also wer hat ein gutes Gefühl dabei? Ich wohne ja in München, in Berlin sind die Immobilienpreise auch hoch. Wer hat ein gutes Gefühl dabei, mit dem Koffer mit ein paar hunderttausend Euro durch die Stadt zu gehen, ohne dass er Angst haben muss, dass er vielleicht einen auf die Rübe gehauen kriegt? Und das machen natürlich nur Leute, die was verschleiern wollen.
Auch der Notar sollte dann stutzig werden, glaube ich, oder? Wenn man jemand da mit 100.000 Euro
ankommt. Ja, bezahlen muss man ja. Aber das sind so Dinge, die man nicht unbedingt schützen muss. Wir haben mal einen Kollegen losgeschickt, der bei Branchen recherchiert hat, welche Branchen werden einfach betroffen, wenn man jetzt so Grenzen macht, wie man darf nur 5.000 oder 10.000 Euro zahlen. Er hat festgestellt, die einzige Branche, die wirklich ein großes Problem hatte, waren Gebrauchtwagenhändler. Da kamen die Leute aus Südosteuropa mit so dicken Plastiktüten, mit Bargeld und haben sich uns, das sind also Sachen, die nicht schützen. Aber was man an der Stelle, ich bin also dafür sozusagen, das einzuschränken, ja, bis zu welcher Höhe man bar zahlen darf.
Aber und zwar, wie hoch sollte das sein?
Technischer Fortschritt.
Haben Sie eine Summe?
Was meinen Sie?
Wie hoch sollte...
Es kommt darauf an, auf was man geht. Also ich meine, dass man Leute irgendwie, dass man jetzt runtergeht auf irgendwie unter 100 Euro oder sowas, halte ich nicht für sinnvoll. Dann kann man ja bar gar nicht mehr zahlen. Aber es kommt eben für viele Dinge, da sind ja auch Bargeldgrenzen im Gespräch, dass man sagt, man kann nur beispielsweise was zahlen. Ja? Oder auch je nachdem, was man macht. Und es gibt auch Meldepflichten für diese Dinge und so weiter und so fort. Das fände ich sinnvoll, solche Grenzen beispielsweise. Und dann muss man ja auch sagen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, technischer Fortschritt erstreckt sich auf all das, was die Menschen wollen. Die Kriminellen, die die richtig großen Summen verschieben, ja, die machen das heute sehr oft, und zwar auch bei diesen so weiter, mit Kryptowährung. Ja. Also sollen nicht glauben, dass wenn wir das Bargeld jetzt irgendwie abschaffen würden, hätten wir damit die Kriminalität auf einen Schlag super beseitigt. Und das, was da international passiert an Drogenhandel, an Terrorismus und alles, macht mir ehrlich gesagt noch mehr Sorge als jemand, der irgendwie dem Nachbarn für 20 Euro schwarz die Hecke macht, auch wenn es Arbeit ist oder wenn das Schwarzarbeit ist. Und das andere ist halt Kriminalität. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen die Dimensionen im Auge behalten.
Herr Hedwig, Sie sind da gut rausgekommen, glaube ich, oder?
Ja, danke schön für diesen Kommentar. Also tatsächlich ist es ja so, dass für mich der Kern gar nicht die Schwarzarbeit ist oder das Illegale, sondern für mich ist der Kern, dass der Staat die Hand aufhält für eine Tätigkeit, die ihn eigentlich nichts angeht. Und das ist das, was mich so ärgert. Der Staat soll ja mich oder mir ein anständiges Zuhause geben und er soll mich beschützen und ich möchte ihn auch gerne bezahlen. Aber wenn der Staat mir gegenüber seine Rechenschaft nicht oder seine Rechenschaft schuldig bleibt, ich weiß nicht, warum ich ein Land wie China mit mehreren Milliarden Euro unterstützen soll, um eine Demokratiebewegung in Gang zu setzen, die da nicht gewollt ist.
Okay, Hedwig, in großer Aspekt. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche auch bei Gelegenheit dann vielleicht auch gutes Heckeschneiden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie wieder ansteht, aber
ja, das geht heute. Also bei uns scheint die Sonne.
Ja, ob nun für 20 Euro oder einfach nur als Nachbarschaftsdienst.
Genau.
Ich wünsche ein schönes Wochenende jedenfalls. Ja?
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke, danke. Viele Grüße. Und es ruft uns an Ria Voswinkel aus Essen. Schönen guten Morgen, Frau Voswinkel.
Ja, guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen?
Greife ich das doch gleich mal auf mit dem nachbarschaftlichen Helfen und der Ecke schneiden. Da finde ich auch, dass ein Staat nicht reinzureden hat. Also wenn ich da trotzdem mal 20 Euro rüber möchte als Dankeschön, darf das noch nicht als Schwarzarbeit angesehen werden. Das ist nebenbei. Ich selbst möchte, dass beides gleichmäßig noch akzeptiert wird. Dass ich Bargeld in der Tasche haben kann, dass mein Gegenüber auch ruhig Bargeld in der Tasche hat. Denn ich bin manchmal angewiesen auf Gefälligkeiten, Einkauf. Ich bekomme etwas mitgebracht, 15 Euro und noch ein paar, so fast 16. Aber man kann ja nicht bei 20 Euro zurückgeben. Natürlich ist man dann großzügig und sagt, ja, ist gut, 20 Euro. Ja, das wird teuer. Es ist mir aber schon oft so teuer geworden. Mein Gegenüber hat mehrere verschiedene. Auch die Kinder haben kein Bargeld in der Tasche. Ach, das möchten wir ruhig erst, wir möchten das, aber wir haben jetzt kein Bargeld in der Tasche. Ja? Und man muss, da kann man nicht mit Karte zahlen zum Beispiel. Im Blumengeschäft häufig und so. Ja? Also macht man alles selbst. Das ist schon schade. Die Freiheit ist einmal wichtig. Die andere Sache hörte ich vorhin, wenn ich Bitcoin und den digitalen Euro höre, das macht uns alten Menschen auch manchmal ganz schön Angst. Wenn wir da viel zu wenig eingeführt werden. Bei Bitcoin würde ich ganz gerne noch mal viel mehr wissen davon, sodass ich vielleicht das auch gebrauchen könnte. Also eine Vielfalt wäre mir wichtig.
Ja, Bitcoin. Das ist natürlich, ich meine, es ist ja viel hoch und runter gegangen, glaube ich auch, was diese Währung angeht in den letzten 2-3 Jahren. Also erst war es ja ein riesiger Boom und dann ist es wieder abgestürzt. Und ich reiche das mal weiter. Wenn ich das kurz weiterreichen darf, ist das etwas, ich reiche es mal an die Runde, vielleicht Alexander Krivolutski, Sie, wie das nun ist mit diesen Kryptowährungen. Ist das etwas für Menschen im Alltag? Bedeutet das was für Menschen, die jetzt nicht besonders nun sich mit jeder digitalen Nuance in der Bankenwelt auseinandersetzen wollen?
Also hier sind ein paar wichtige Aspekte genannt worden. Ich fange erstmal mit Bitcoin an und mach's sehr kurz, Frau Fasswinkel. Benutzen Sie es einfach nicht. Also das ist etwas, das Sie komplett ignorieren können, aufgrund der Tatsache, dass es im Wert eben sehr, sehr volatil ist. Das heißt, es eignet sich nicht als Geld. Sie wollen ja was als Geld haben, das Sie heute in der Tasche haben, wo Sie denn morgen und übermorgen in etwa noch wissen, wie viel Sie davon kaufen können. Und das ist Bitcoin nicht. Das ist also praktisch kein Geld in dem Sinn. Dass der andere Aspekt, den Sie genannt haben, der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und der ist auch ein Aspekt, den sozusagen alle beachten müssen, die jetzt über die Einführung von digitalem Geld reden, nämlich das ist der Aspekt der sozialen Teilhabe. Man kann selbstverständlich nicht von heute auf morgen verlangen, dass sich alle ein Smartphone mit einer sogenannten Wallet zulegen und alle sozusagen von heute auf morgen digital bezahlen können. Hier wird es definitiv auch längere Übergangsfristen geben. Also meiner Meinung nach wird das Bargeld auch sicherlich noch die nächsten 20 Jahre Bestand haben und Sie werden damit zum Beispiel auch noch im Bus bezahlen können. Wie man das danach machen wird, da oder wie man das auch mit Kindern machen wird, das ist zum Beispiel Folgendes: Es wird Prepaid-Karten geben. Also wir müssen ja das Geld nicht unbedingt als Bargeld mit uns herumtragen. Wir können den digitalen Euro dann auch auf Prepaid-Karten laden. Dann könnte man diese Prepaid-Karte sozusagen dem Kind geben, um sich noch Hagelücken, hat es vorhin gesagt, noch ein Eis am Nachmittag zu kaufen oder ein Hefter für die Schule am nächsten Schultag. Also das wird praktisch dann eine Karte sein, die sie mit sich rumtragen können. Und auf dieser Karte wird digitales Geld sein.
Und wo lädt man diese Karte auf?
Die können Sie genauso, so wie Sie die heutzutage an der Kasse auflegen. Genauso wird diese Technologie dahinter sein und die wird anonym sein und die wird sehr wahrscheinlich auch offline funktionieren. Denn das ist ja noch ein anderer Aspekt, über den wir heute irgendwann mal reden, dass Bargeld ja Katastrophen, gewissen Schutz bei Katastrophen bietet. Aber die beiden Aspekte, die Sie genannt haben, Frau Fasswinkel, die fand ich jetzt sehr interessant. Ich hoffe, da konnte ich etwas
Und wir konnten, glaube ich, auch den klaren Unterschied zwischen Kryptowährung und digitalem Euro machen hier. Ja. Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge.
Ja, das ist mir klar.
Das ist in der Debatte, glaube ich, wird das manchmal so ein bisschen miteinander vermischt. Aber ich glaube, ich verstehe es jetzt so als Botschaft, Kryptowährung, Frau Fasswinkel sagt, habe ich es jedenfalls verstanden. Eigentlich kann man darauf verzichten im Alltag, aber digitaler Euro, wäre das was für Sie? Auch mit der Karte? Mit der Prepaid-Karte?
Dann ist es umständlicher für mich als erstmal vorstellbar, wie ich auch, weil viele machen ja beim Handy immer diese Prepaid-Karten. Das wäre für mich auch unmöglich. Ich habe das per Vertrag und dann läuft das immer. Ne? Ich muss nicht immer hingehen und darauf achten, oh, ist noch was drauf, muss ich wieder neu irgendwo aufladen und so. Das wäre mir auch schon umständlich als alter Mensch. Ne? Ich komme schon nicht mehr ganz so viel raus.
Aber man könnte wiederum die Taschengeldproblematik bei den Kindern damit ganz gut in den Griff kriegen, oder, Herr Hagelücken, oder?
Da hatte ich nie Probleme. Genau,
das ist
locker.
Das geht immer gut. So, du kriegst jetzt hier eine Karte für 10 Euro, das muss reichen für heute. Oder für die nächste Woche. Nein, das wäre zu streng.
Ja.
Hagelücken, wie, oder? So eine Prepaid-Taschengeld?
Ja, man kann das zwecken. Ich hatte gerade jetzt noch einen Gedanken bei der Gelegenheit, weil ich sehe, wie Kinder im Moment von den digitalen Möglichkeiten überrannt werden. Also wir haben jetzt irgendwie nach längerer Diskussion meinem dritten Sohn, der jetzt ins Gymnasium gekommen ist, 5. Klasse, ein Handy gegeben, damit er auch einfach erreichbar ist, wenn irgendwas ist, wenn er wieder irgendwie den Chip, da sind wir übrigens schon dabei, den Chip, den er braucht, um in der Schulkantine zu bezahlen, also nicht mit Bargeld oder irgendwie sowas. Den hat er dann irgendwie verloren und so weiter. Und dann ist er verzweifelt und dann ruft er an oder irgendwas fällt aus. Und so. Also er hat dieses Handy und jetzt kann man also in Echtzeit beobachten, wie ihm diese Möglichkeiten, mit dem Handy komplett überrollen, was man da alles machen kann und so weiter und so fort. Und jetzt stelle ich mir vor, er hat jetzt dann auch so eine Prepaid-Karte, mit der er dann rumgeht. Das war einfach meine Assoziation, als ich das gerade hörte. Wenn er da jetzt was komplett Undigitales wie klimperndes Geld in der Hosentasche hat, um sich das Eis zu kaufen und nicht noch irgendwie eine Karte. Weil, wenn wir ehrlich sind, ist es so, dass diese digitalen Möglichkeiten uns teilweise auch überfordern, beziehungsweise uns, wenn ich jetzt mal auf das Handy gehe, da gibt es ja dieses Journalisten, die gesagt hat, wie lasse ich mich eigentlich von meinem Handy scheiden? Übersetze ich das jetzt mal, weil uns diese Technologien aufsaugen. Wir feststellen, wir lesen gar keine Bücher mehr oder führen weniger sinnvolle
Gespräche. Es ist zum Teil eine Liebesbeziehung.
Deswegen ist das auch ein Aspekt des Digital-Detox, sage ich jetzt mal, ab und zu Bargeld zu benutzen, werfe ich jetzt einfach mal so in die Runde.
Gut, dann nehmen wir das auch noch mit, dass man sich da vielleicht manchmal auch von seinem Smartphone trennen kann, indem man einfach einen Schein mitnimmt und damit bezahlen kann. Ria Voswinkel in Essen, ich danke Ihnen sehr.
Bin ich sicher, dass die Kinder da schnell reinwachsen.
Reinwachsen, da bin ich mir sicher. Reinwachsen in die...
In die Handhabung mit allem Digitalen, auch wenn es dann nachher das Geld noch ist.
Da habe ich auch keine großen Zweifel.
Nein, das ist kein Problem, glaube ich.
Aber Sie schwören jedenfalls noch weiter aufs Bargeld, habe ich gehört.
Ich schwöre teilweise. Ich möchte im Supermarkt möchte ich immer schnell durchgehen, nicht in der Schlange stehen müssen und an der Kasse zahlen, sondern nebenan, wo man dann gleich durchgehen kann, die Sachen aufs Band legt und es wird abgerechnet. Ich halte die Karte hin. Geht ja nur mit Karte, bis jetzt jedenfalls. Und dann gehe ich durch. Das ist mir angenehm. Da will ich mit Karte zahlen. Allerdings bin ich auch manchmal überrascht, wenn man immer mit der Karte alles bezahlt, bei Amazon oder irgendwo, wo man auch bestellt, nicht gerne bei Amazon, aber manchmal auch, dann bin ich am Ende des Monats auch manchmal sehr erstaunt, was dann nur noch auf dem Konto ist.
Was man da alles ausgegeben hat.
Ja, das ist auch unkontrolliert.
Ich habe bei meinen Kreditkarten habe ich einfach eingestellt, dass ich informiert werde, wenn eine bestimmte Summe erreicht ist. Und das geht. Das kann man einfach einstellen. Also einfach irgendeine Summe eingeben, sagt nicht mehr als so und so viel und dann gibt es eine E-Mail oder eine SMS. Übrigens, Ihr selbstgesetztes Budget ist schon erreicht oder
danke,
überschritten.
Ich, ja.
Ria Voswinkel in Essen.
Danke.
Danke, viele Grüße, schönes Wochenende. Danke für den Anruf. Und wir gehen von Essen nach Berlin zu Gisela Silav. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also eigentlich könnte ich gleich wieder auflegen.
Denn alles, nein, bitte nicht.
Was die Dame vor mir gesagt hat, das könnte ich alles wiederholen. Dass die Älteren nicht mehr so gut damit klarkommen. Und womit ich woran ich besonders gedacht habe, war ans Taschengeld für die Kinder. Ich habe zwei Enkelkinder, die sind inzwischen nur schon 18 und 20. Aber das steigerte sich so langsam, als sie ihr erstes Taschengeld kriegen. Niedlich, wie sie sich das denn so einteilen, ob das mit der Karte so geht.
Das heißt, Sie sind jemand, der mit Bargeld sehr gut umgehen kann und darauf auch schwört, oder?
Ich kann damit sehr gut umgehen und muss auch manchmal sehr aufpassen. Und da möchte ich nicht jetzt hier meine EC-Karte vorlegen und kaufen, kaufen, kaufen. Manchmal ist es ja so, wenn man, ach, das noch und das noch, dann kriegt man hinterher einen Schreck. Also man muss schon aufpassen. Aber viele Menschen können das nicht. Das weiß man ja in der heutigen Zeit, wie viele überschuldet sind. Also als normaler Mensch geht das natürlich. Aber trotzdem, ich liebe mein Bargeld und hoffe, dass es bleibt.
Ja, das ist natürlich die Frage. Also könnte es denn tatsächlich passieren? Ich gebe das mal in die Runde. Alexander Krewolutzki, Alexander Hagelücken. Könnte es tatsächlich irgendwann passieren, natürlich nicht morgen, auch nicht übermorgen, dass Bargeld komplett abgeschafft wird, Herr Krewolutzki?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bargeld irgendwann abgeschafft wird. Und zwar allein aus der Tatsache, dass es eben von dem Großteil der Bevölkerung irgendwann benutzt werden wird, weil es praktischer ist. Wir nennen zwar viele Vorteile des Bargelds gerade, die sind ja gerade genannt worden. Man kann es halt anfassen, es erlaubt anonymes Zahlen, man kann sich das ein bisschen besser einteilen. Auf der anderen Seite hat es aber eben auch viele Nachteile. Also ein ganz großer Nachteil davon ist, dass es eben relativ zum digitalen Zahlen mit dem digitalen Euro eben unpraktisch ist. Man muss es eben doch mit sich rumtragen. Und die Frau Voswinkel hat es ja vorhin ganz schön gesagt, wenn sie an der Supermarktkasse ist, möchte sie eigentlich immer schnell mit der Karte zahlen und traut sich jetzt nicht anzufangen, die Münzen rauszunehmen. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die an der Supermarktkasse dann eher nicht anfangen wollen, das noch passend zu zahlen. Das
fällt mir wieder negativ auf da in der Schlange.
Richtig, richtig. Ne? Die bösen Blicke, die man hinter sich hat. Dann haben wir in der Pandemie gelernt, dass damit eben auch Bakterien und Viren übertragen werden. Das ist ja der Grund, weswegen wir Bargeldzahlungen zum Großteil eingeschränkt haben. Und wir sehen es aber auch bei den Firmen, dass die auch das ganze Bargeld ja vorhalten müssen, um das Wechselgeld zu geben. Also es verursacht eben schon enorme Kosten. Und es wird in den nächsten 20 Jahren selbstverständlich nicht passieren, dass das Bargeld abgeschafft wird. Aber irgendwann, wenn die Mehrheit sozusagen mit diesem digitalen Geld bezahlt, dann ist es natürlich eine Frage, die wir uns gesamtwirtschaftlich stellen wollen. Wollen wir diese enormen Kosten, die Bargeldherstellung hat, das muss ja auch fälschungssicher sein, und dann müssen die Münzen prägen, und die Kosten, die die Firmen damit haben, dass sie das eben auch im Vorrat halten müssen, wollen wir die weitertragen oder nicht? Und irgendwann werden wir dann sagen, Nein, wir haben jetzt ein digitales Zahlungsmittel mit dem digitalen Euro, das benutzen wir und das andere schaffen wir ab.
Aber nur irgendwann, ja? Also ich spüre gerade, glaube ich, Frau Silav, wenn ich, ich habe das Gefühl, das hören Sie, glaube ich, nicht so gerne, dass das Bargeld abgeschafft wird, aber ich glaube weder morgen noch übermorgen.
Weder morgen noch übermorgen, sondern ich, wenn Sie mich fragen würden, würde ich sagen, in der Zeitspanne von 25 bis 30 Jahren.
Naja, also da darf ich mal sagen, das erlebe ich dann nicht mehr. Aber ich muss noch mal darauf zurückkommen. Wie sollen denn Kinder lernen, mit solchen Werten sozusagen umzugehen? Alle schon die Kleinen, die Kleinen kriegen doch auch schon ihr Taschengeld. Und es muss auch so sein. Die müssen ja damit, die müssen auch lernen, damit umzugehen. Und die müssen dann auch mit ihrer Karte, also ich weiß nicht, so verrückt.
Tja, der Umgang von Kindern, gerade von kleinen Kindern, die vielleicht nicht so eine Geld-Prepaid-Karte haben wollen oder sollen, sondern eben mit Bargeld zahlen lernen sollen. Wie ist Benekowlitzki mit den Kindern, weiß nicht, wie alt die sind?
Ja, also meine Kinder wollen ihr Geld überwiesen haben, die wollen es nicht mehr bar haben sozusagen, zumindest die beiden Größeren, die auch ein Konto haben.
Wie alt sind die?
Die sind 14 und 12. Mhm. Die Kleine hat noch kein Konto, die hat es noch bar. Der Punkt mit dem, inwiefern lernt man damit umzugehen, ist ein sehr interessanter. Ich muss jetzt gestehen, ich unterrichte in der Regel Geldtheorie und Geldpolitik, aber dann sind die Menschen älter, so zwischen 20 und 23 oder manchmal auch 25, manchmal auch ein bisschen älter, wenn es sozusagen SeniorInnen sind, die sich in die Vorlesung setzen. Aber wie man das macht, da müsste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ich meine, natürlich kann man das trotzdem noch spielerisch machen oder ich kann mir vorstellen, so viel wie meine Kinder vor Handys und iPads hängen, wird es da auch irgendwie eine digitale Lösung für geben. Aber es ist ein sehr guter Punkt, auf den ich jetzt keine gute Erläuterung
habe. Kinder und Jugendliche werden heutzutage eben dann auch mehr groß mit eben abstrakten Zahlformen, Zahlungsformen und eben nicht mehr mit dem tatsächlich greifbaren Geld. Gisela Silav in Berlin, ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne.
Ich wünsche schönes Wochenende.
Ja, Ihnen auch.
Und
viel Sonne, nicht so heiß.
Ja, genau. Und ja, ist auch ein erweitertes Einheitswochenende, stelle ich gerade fest. Für viele auch im Brückentag. Also, danke schön für den Anruf. Viele Grüße.
Sehr gerne.
Maja Schierler ruft uns an aus Dinkelsbühl. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Wie ist bei Ihnen mit dem Zahlen?
Bei mir ist es so, also wegen dem, was Sie gerade gesagt haben, den Punkt Ausgaben kontrollieren, dass das ein Pro-Punkt ist für Bargeld. Ich sehe es tatsächlich gar nicht so. Ich rufe an, weil ich ein bisschen ein anderes Alter reinbringen möchte. Ich bin 24 und ich zahle eigentlich nur mit meiner Debitkarte. Also nicht Kreditkarte, wo man dann am Ende des Monats die Abrechnung kriegt, sondern Debitkarte, wo ich sofort auf mein Handy eine Mitteilung bekommen, du hast jetzt dieses Geld ausgegeben, jetzt hast du noch so viel zur Verfügung. Und ich finde, dass es einen sehr guten Überblick hat, weil ich zahle einfach an der Supermarktkasse mit meinem Handy, kriege sofort angezeigt, du hast 5 Euro ausgegeben und dann wird das alles in meine Bank-App einberechnet, so, es wird mir ganz genau aufgeschlüsselt, diesen Monat hast du für den Haushalt, keine Ahnung, so viel Geld ausgegeben, für den Transport so viel Geld. Und ich habe den allerperfektesten Überblick, so ohne dass ich Bargeld benutzen muss, mir das selber alles ausrechnen muss oder mir eigene Listen schreiben muss. Und es wird für mich gemacht und ich habe alles sofort. Also es ist keine böse Überraschung am Ende des Monats, sondern ich weiß sofort Bescheid, wie viel ich ausgegeben habe. Und ich denke, dass es einfach ein Altersunterschied ist, dass vielleicht ältere Menschen mit Bargeld besser zurechtkommen, weil sie mit dem Handy schlechter zurechtkommen und halt jüngere Menschen sich die Vorteile von dem Handy oder von der digitalen Welt einfach nutzen machen können.
Die Debitkarte ist bei Ihnen auf dem Handy, nutzen Sie auf dem Handy oder haben Sie die auch tatsächlich physisch dabei?
Ja, ich habe sie physisch dabei, aber ich kann sie auch vom Handy aus benutzen. Aber ja, es ist schön, eine Karte zu haben. Sieht sich besser an.
Und auf dem Handy selbst kann man ja auch schon eigentlich ziemlich schnell danach auch schon sehen, was man ausgegeben hat. Das kann man ja sozusagen in den verschiedenen Wallet-Apps, die es da gibt, auch tun. Ne?
Ja, aber das ist noch wichtig zu sagen. Also ich benutze eine Karte von einer Bank. Und also ich benutze auch kein Apple Pay oder Google Pay oder was es da auch alles geben wird, dem vertraue ich auch nicht so arg. Aber eine Bank, wo ich eben mit meiner Karte bezahle, ist ja eigentlich das Gleiche. Also ich meine, der kann ich ja vertrauen. Die macht ja auch meine Kontoabrechnungen, wenn ich mit Bargeld bezahle. So. Also ist kein großer Unterschied von der Vertrauenssache, finde ich auch.
Aber braucht man nicht diese privaten Bezahldienste, um mit dem Handy überhaupt zahlen zu können? Ich reiche das mal in die Runde. Weil einfach nur mit einer Bank-App kann man ja nicht bezahlen an der Kasse, ne? Dazu braucht man ja die Bezahldienste, ne?
Da muss ich gestehen, das weiß ich gar nicht so genau. Da bin ich bin ja kein Professor für Banken.
für Bezahldienste.
Aber also ich meine, was hier ein ganz wichtiger Aspekt hier genannt wurde, Frau Schierle, es gibt schon ein paar kleine Unterschiede zwischen dem Geld, das Sie bei der Bank haben und zwischen dem Geld von der Zentralbank. Also das eine ist, wenn Sie Bargeld benutzen, dann sind es praktisch Schulden, die Zentralbank bei Ihnen hat. Und wenn Sie jetzt Ihr Geld bei der Bank anlegen, dann leihen Sie praktisch der Bank Geld. Die kann dann mit dem Geld auch in der Zwischenzeit machen, was sie will, ohne sie zu fragen. Also deswegen sagen viele Menschen, ich vertraue der Bank nicht und gebe der Bank praktisch auch nicht mein Geld. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn Sie mit Bargeld zahlen, dann sieht die Bank praktisch überhaupt nicht, welche Einkäufe sie getätigt haben. Also holen sie 1.000 Euro ab und gehen mit den 1.000 Euro 10, 20 Mal in den Supermarkt. Wobei bei den letzten Preissteigerungen sind wir wahrscheinlich eher bei 10 bei einer mehrköpfigen Familie. 20, ja. Dann weiß praktisch Ihre Bank überhaupt nicht, was Sie mit den 1.000 Euro gemacht haben. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Karte zahlen, dann weiß die Bank schon ganz genau, oh, die Frau Schirle, die geht sozusagen 10-mal im Monat, geht die sozusagen zum Supermarkt und da gibt sie die 1.000 Euro aus. Also das weiß sie schon. Was sie dann mit den Daten machen darf, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber diesen Unterschied gibt es. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass hier jemand angerufen hat und gesagt hat, es ist gar nicht so, wie immer gesagt wird, dass man das nur mit Bargeld machen kann, sondern es hat durchaus auch Vorzüge, digital zu zahlen. Und die Punkte, die Sie genannt haben, die teile ich vollkommen. Mir war es aber wichtig, halt noch auf ein paar Unterschiede hier aufmerksam zu machen.
Denn wenn, ich verstehe es ja auch so, denn wenn die Bank sieht, wofür man etwas ausgibt, könnte das ja auch Einfluss darauf haben für mögliche spätere Kreditwürdigkeit, oder?
Also auszuschließen ist es nicht. Also was die Bank nicht machen darf, die darf ihre Daten nicht weiterverkaufen und die darf, also es sei denn, sie haben da eingewilligt und die darf ihre Daten...
An irgendwelche Scoring-Unternehmen.
Genau, das dürfen die eigentlich nicht machen. Aber wenn sie sich sozusagen bei der Bank dann für einen Kredit bewerben...
Dann darf sie auf das Girokonto gucken und sagen,
also ja,
Frau Schirle, da waren Ausgaben in bestimmten Bereichen, die uns nicht gefallen haben. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig dann, oder?
Also mir ist es bis jetzt noch nicht passiert, dass ich, weil ich irgendwie im Supermarkt vielleicht mal 10 Euro mehr ausgegeben habe, als sonst von der Bank gekommen ist und gesagt habe, Frau Schirle, bitte.
Das geht so nicht.
Ja. Genau, also das ist vielleicht auch nochmal gut wichtig zu sagen, das war jetzt hier schon ein Horrorszenario, dass wir da an die Wand gemalt haben, dass die Bank Ihnen irgendwann sagen wird, so geht es nicht. Also also sagen wir so, zu 99,999% wird es auch nicht passieren.
Aber tun Banken das? Also wenn man jetzt bei der Bank, bei der man eben auch sein Konto hat, einen Kredit beantragt, dass sie dann auf die Konten gucken und auf die Ausgaben schauen? Das schon, oder?
Also sie gucken in jedem Fall auf die Einnahmen, würde ich sagen. Und ob sie auf die, ich meine, vielleicht spielen wir hier mal das zu Herrn Hagelücken, der ja ein großer Verfechter des Bargelds ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich mich an das Buch erinnere, dass das auch so eine kleine Rolle spielt.
Oder, Herr Hagelücken?
Ja, ich würde mal sagen, genau, es spielt eine größere Rolle, weil was wir gerade hier diskutieren, ist sozusagen unsere... Wir wohnen vielleicht so auch noch zur regionalen Volksbank oder Sparkasse um die Ecke gehen und damit zahlen und dann haben wir von denen eine Karte und das ist alles in Ordnung und die interessieren sich auch gar nicht so groß für die Daten. Also klar, wenn man einen Hauskredit jetzt haben will, dann werden die sich das schon angucken, was man so mit seinem Geld macht und wie viel man auch verdient und so weiter. Da sind aber jetzt irgendwie 20 Euro egal. Ganz andere Spieler. Wir waren gerade bei der Frage, mit dem Handy zahlen. Wer ist denn da führend beim mit dem Handy zahlen? Sind es die Sparkassen oder sind es deutsche Banken? Nein, das ist Apple Pay und das sind diese ganzen Anbieter. Und in Amerika, die Trends kommen ja meistens zu uns, sind die ganzen großen Digitalkonzerne in diesem Geschäft. Also da gibt es auch Versicherungen und Kredite irgendwie von Amazon und da ist Mischmitt und Google. Und die sind ja bekannt dafür, dass sie sich für diese Daten wahnsinnig stark interessieren, die wir haben. Und damit auch Dinge vielleicht anstellen, wie uns eben dann Werbung zuspielen und andere Dinge. Zahlungsdaten sind ja die spannendsten Daten, die man überhaupt über irgendjemand haben kann. Ja, das ist ja viel besser als alles andere. Und natürlich unsere Datenschutzvorschriften in Europa, wenn sie sind, verhindern bestimmte Dinge. Nur erstens halten sich diese Konzerne dran. Zweitens, wenn sie irgendwas machen, dann kriegen Sie diese ungefähr, ich sage jetzt mal so 56 Seiten langen Bestimmungen, die können Sie jetzt komplett durchlesen Oder sie akzeptieren es mit dem Krieg, weil sie genervt sind. Und ich glaube, dass wir da Dinge akzeptieren, manchmal, die wir vielleicht nicht unbedingt akzeptieren wollen. Weil in einem Land, wo diese Realität schon da ist, dass das alles verschwimmt miteinander. Also ich glaube, dass diese Digitalkonzerne wollen in dieses Finanzgeschäft gehen. Das sieht man ganz stark. Und wir haben gesehen an anderen Bereichen, dass sie sich da festsetzen in diesen Bereichen und eben unsere traditionellen Banken vielleicht auch überrollen, die irgendwie ewig brauchen, bis sie jetzt irgendwie was aufs Handy kriegen. Ja. Und in China zum Beispiel ist es so, dass die übrigens auch noch Europa drängen.
Das verschieben Alibaba. Genau. Ich würde gerne Maja Schiele danken in Dinkelsbühl. Vielen Dank für den Anruf und noch gutes Bezahlen mit Ihrer Debitkarte. Dankeschön.
Genau.
Ja.
Der Grund, warum ich mit Karte die ganze Zeit zahle, ist, dass ich vom Land komme. Meine Bank hat hier zugemacht einfach. Ich habe gar keinen Zugriff mehr auf Bargeld. So. Also wenn man aus der Stadt kommt, ist das einfach. Aber wenn du in einer winzigen, in einem Dorf wohnst, in einer Kleinstadt, deine Bank macht zu, du hast nicht mehr die Bankautomaten, kannst bei anderen nicht mehr abheben, dann bist du auch mit Karte viel besser dran. So. Ich kann nicht immer 30 Kilometer in die nächste Stadt fahren, um mir ein Bargeld abzuholen.
Ja, Maja Schiele, dankeschön. Und viele Grüße nach Dinkelsbühl, wo es offenbar zumindest dort in der Gegend nicht allzu viele Geldautomaten gibt. Nicht ausreichend. Dankeschön für den Anruf. Und es schreibt uns Angelika Ludwig, ich möchte keinesfalls auf das Recht verzichten, mit Bargeld oder per Karte zu zahlen. Also auf die Wahlfreiheit, Kamalutzki, auf die Sie ja auch vorhin schon abgehoben haben. An der Kasse im Lebensmittelladen zahle ich zum Beispiel 8,75 Euro schneller mit Bargeld als die Kunden vor mir in der Schlange über deren Karte oder der Apparat nicht funktioniert, dann dauert es. Restaurants, bei denen man neuerdings nur mit Karte zahlen darf, müssen dann eben auf meinen Besuch verzichten und auf meinen Umsatz auch verzichten. Also Wahlfreiheit, das glaube ich, ist etwas, worauf sich, glaube ich, viele auch einigen können. Alexander Hagelöken, das ist auch etwas, was Sie vermutlich unterstützen würden, oder? Dass man eigentlich immer und überall wählen können soll? Oder ärgern Sie sich auch manchmal über Läden, wo steht No Cash oder andersrum eben Only Cash?
Genau, es gibt gar nicht so viele, wo das nach meinem Gefühl der Fall ist. Ich ärgere mich, aber das ist natürlich, vielleicht ärgere ich mich, wenn ich da so zahlen will oder so. Das ist natürlich etwas, was die Läden einfach so ein bisschen selber entscheiden können. Die grundlegende Frage ist ja, ob wir die grundsätzlichen Wahlmöglichkeiten, bar oder digital, ob wir da in eine ganz starke Richtung einschwenken, die es dann sozusagen zur Massenfrage macht, dass man gar nicht mehr bar zahlen kann. Und das ist etwas, was man schon befürchten kann, welche wirtschaftlichen Interessen dahinter stehen, damit Geld zu verdienen und an Daten zu kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich genauer angucken muss. Und wir hatten ja gerade noch die Frage der Hörerin mit, kriegt sie denn einen Kredit beispielsweise, wenn man da jetzt mal sich in ein Land wie, das hatten wir nur ganz kurz, mussten wir
bitte nach China haben Sie erwähnt, ja.
Nach China, sie nach China schalten, da ist es so, da gibt es zwei große, Tencent und Alibaba. Ja, die machen viel mehr als nur die Zahlungswege machen. Das sind ja auch Handyanbieter, die kontrollieren ganz viele Daten auf einmal. Die wissen zum Beispiel auch, wie oft sich jemand eingeloggt hat mit seinem Handy an Orten, die nicht seine Arbeit sind und nicht sein Zuhause sind. Und wenn man sich ganz oft woanders eingeloggt hat, an einem vermutet die Firma, dass man einen Geliebten und eine Geliebte hat und dass man, also wenn man verheiratet ist und dass man also untreu wird, wahrscheinlich eine Scheidung bevorsteht, dann kriegen die Leute keinen Kredit. Das ist ein Beispiel dafür, das hört sich für uns irre an, aber es passiert in der Praxis, ein Beispiel dafür, was es für digitale technologische Möglichkeiten gibt. Und da kann man schon mal ins Grübeln kommen. Jetzt sagen wir vielleicht, wir leben nicht in einer Demokratie. Ich würde zum Beispiel auch nicht, wenn Herr Kivolutzki kriegt jetzt einen Ruf nach Harvard, nach Amerika, aus dem MIT und wird da also sozusagen in Amerika groß befördert und nächstes Jahr wird Donald Trump gewählt. Ich weiß auch nicht, was ich denken würde, wenn ich in einem Land lebe, in dem Donald Trump über den Staat vielleicht Zugriff auf alle möglichen Daten hat. Also ich glaube, bevor wir uns in dieses neue Zeitalter stürzen, der Bahn, müssen wir nochmal ein paar wichtige Grundsatzfragen klären und auch überlegen, wo die Marktkräfte uns unter Umständen hinschieben. Und das wird vielleicht nicht der digitale Euro der EZB sein.
Krawlitzki, gehen Sie mal nach Harvard? Nee, ne? Aber dann bleiben Sie uns trotzdem erhalten, glaube ich. Das kann man
also ich gehe erstmal nicht nach Harvard. Genau. So viel kann ich sagen. Es ist sehr viele interessante Gedanken, die jetzt geäußert wurden. Und ich würde auch das Beispiel der Hörerin nochmal aufnehmen, mit der wir uns unterhalten hatten, kurz vor der Pause. Und ich würde auch sagen, Wahlfreiheit ist eben ganz wichtig. Offensichtlich hat diese Hörerin ja eben nicht die Wahlfreiheit, die wir alle haben wollen, sondern sie hat ja ganz eindringlich gesagt, naja, die Sparkassen und die Volksbanken.
Gibt immer weniger Automaten. Ne?
Die haben wir eben zugemacht. Ne? Und nur dadurch, dass wir ja den Banken nicht vorschreiben können, wo sie jetzt überall Bargeldautomaten vorzuhalten haben, haben diese Menschen eben keine Wahl, als den Service von den Firmen zu nutzen, über die wir gerade gesprochen haben. Vielleicht nicht Alibaba, aber eben die Debitcard zu benutzen von einer Geschäftsbank und dann auch die Zahlungsservices von Apple, Google oder Amazon, das sind so die drei, die, glaube ich, gängig sind. Und das wollen wir ja gerade nicht, sondern wir wollen diesen Menschen eben auch die Möglichkeit geben, dass sie zwar digital zahlen können, aber sich eben nicht mit ihren Daten diesen Firmen ausliefern müssen. Und deswegen sehe ich, und hier stimme ich jetzt Herrn Hagelücken nicht zu, Tatsache die Zukunft im digitalen Euro. Also ich sehe Tatsache die einzige Möglichkeit, die wir haben, um allen eine wirkliche Wahlfreiheit zu geben und nicht nur denen, die in den Ballungsräumen wohnen, dass sie eben Zugriff auf digitales Geld haben, mit dem man anonym zahlen kann und mit dem man die Daten eben nicht weitergibt.
Und das Internationale haben wir schon angesprochen und das ist auch etwas, was Hans Neubert beschäftigt aus Hamburg. Moin nach Hamburg.
Ja, genau. Hallo, guten Morgen. Ich wundere mich etwas, dass überhaupt nicht angesprochen wird. Erstens, dass es in Europa schon mindestens drei Staaten gibt oder vier Staaten, in denen Bargeld praktisch keine Rolle mehr spielt. Also ich habe länger in Schweden gelebt und habe mich da sehr an bargeldlose Zahlung gewöhnt, wobei dort Apple Pay und Google Pay keine Rolle spielen, weil das tatsächlich direkt über die Banken geht. Ich bekam von meiner Bank eine sogenannte Bank-ID und damit kann ich von Telefon zu Telefon umgerechnet einen Cent überweisen, was auch immer. Das machen die Kinder, kriegen ihr Taschengeld da drauf. Man kann sogar die Obdachlosenzeitung dafür kaufen, das ist alles kein Problem. Und sind die großen Firmen, die amerikanischen Firmen sind da nicht drin. Es kann also funktionieren. Ein bisschen unsicher bin ich da schon, bin ich sowieso immer. Und das Zweite ist, gucken Sie mal nach Afrika, südlich der Sahara. Da spielen die Telefongesellschaften die Rolle der Banken. Da wird unheimlich viel von Handy zu Handy übertragen. Und das hat dort in manchen Gegenden zu wirtschaftlichen, neuen wirtschaftlichen und auch sozialen Möglichkeiten geführt. Wenn Sie überlegen, die Gemüseanpflanzerin musste früher 2 Stunden mit ihren Produkten zum Markt laufen. Heute schickt sie einen Mopedboten in die Stadt, der gibt das Gemüse an eine Freundin und abends schickt die Freundin das Geld per Handy zurück aufs Land und sie kann da in der Zeit weiterarbeiten und vor allem die Frau hat ihr eigenes Konto, sie ist nicht mehr vom Mann abhängig. Also diese Sachen finde ich schon auch erwähnenswert.
Das finde ich durchaus bemerkenswert. Ich habe mir da auch mal eine Zahl rausgesucht, also es ist eine Schätzung, aber die gibt es auf jeden Fall, dass digitales Bezahlen durchaus, wenn man sozusagen Banken und Gebühren da umgeht, ist es so, dass also gerade auch international auch unterwegs, also wenn so Arbeitsmigranten zum Beispiel dort Gebühren zahlen, wenn sie Geld nach Hause schicken, dass es da Wuchergebühren im Jahr von $25 Milliarden gibt, wenn sie Geld in die Heimat überweisen müssen, dass man eben das über das digitale Bezahlen an den Banken und sonstigen Institutionen vorbei eben durchaus einsparen könnte.
Genau das, ja. Und die Banken haben einfach das in Afrika zum Beispiel verpasst, weil die überweisen zwar nur kleine Beträge immer, aber ich meine, das ist ein 1,3 Milliarden Einwohnerkontinent. Da geht den Banken schon was weg. Und jetzt wachen sie auf, aber sie kommen zu spät.
Also digitale Bezahldienste haben auch etwas sozial Fortschrittliches, oder? Herr Krawulowski, ja?
Also zumindest im südlichen Afrika oder südlich der Sahara, wo ich es kenne.
Ja.
Ich reise viel in der Welt rum.
Ja. Ich frage mal Herrn Krawulowski, wie schätzen Sie das ein?
Vollkommen richtig. Also gerade die Beispiele, die hier gebracht wurden, sind auch die Beispiele, die mich praktisch zu der Überzeugung kommen lassen, dass ich hier sage, das wird sich in 20 bis 30 Jahren werden wir wahrscheinlich nur noch digital zahlen. Da sind andere Gesellschaften wesentlich weiter weiter als Deutschland. Diese Bargeldnutzung, diese Liebe zum Bargeld ist unter anderem auch etwas spezifisch Deutsches, die wahrscheinlich auch daher kommt, dass wir eben mehrere Diktaturen hatten im letzten Jahrhundert und eben einen dem Staat gar nicht so trauen. Auch das kam ja hier in den Gesprächen schon relativ häufig vor. Das, was der Herr Neubert jetzt gesagt hat, ist etwas, das muss ich hundertprozentig unterstreichen. Auch die Zahlungsweise, wie man in den anderen Ländern zahlen kann, Norwegen, Dänemark, England gehört auch dazu, kann man die Handys übereinander legen und dann läuft es eben auch offline ab, da, nur mit der NFT-Technologie, glaube ich. Und das wird bei uns früher oder später eben auch passieren, vollkommen richtig.
Und ansonsten auch, ja, was, ja, Herr Norbert, wollten Sie was ergänzen?
Vielleicht noch einen Nachteil bei der Bank-ID in Schweden. Die dient auch dazu, sich zum Beispiel bei Behörden auszuweisen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sehr kritisch bin. Der Staat hat kein eigenes System, dass man unabhängig von der Bank quasi einen Personalausweis hat, einen digitalen Personalausweis. Das ist meine große Kritik da an Skandinavien. Aber sonst haben Sie eben, wenn Sie da Urlaub machen, wissen Sie das, gerade in Touristenzentren steht dauernd No Cash dran. Ne?
Das ist vollkommen richtig, genau. Deswegen meinte ich ja auch, wir benötigen praktisch Bargeld, das unabhängig von den Geschäftsbanken auch angeboten werden kann. Also dass alle, die wollen, Zugang zu einem Zahlungsmittel haben, ohne eine Bank-ID zum Beispiel zu haben. Also die Nachteile, die sie haben, würde ich vollkommen teilen.
Das heißt also, ich höre so ein bisschen heraus, dass eben das Geld nicht mehr nur noch über Banken läuft, sondern über viele andere Dienste, dass die Banken dann auch so ein bisschen schauen müssen, wo sie bleiben in der Geldzukunft, Herr Krawodatzki, oder?
Ja, also der digitale Euro, der jetzt eingeführt werden soll in den nächsten
Jahren. Also die Geschäftsbanken, meine ich, die Privatbanken,
vollkommen richtig, genau. Wird ja von der Zentralbank eingeführt. Und der wird erstmal, wie gesagt, nur in einem Bereich bis wahrscheinlich 200 Euro eingeführt werden. Das heißt, in dieser Welt haben die Banken auch immer noch eine Rolle. Ansonsten waren gerade die Geschäftsbanken, ich glaube, Herr Hagelücken hat es auch genannt davor, gerade die Geschäftsbanken waren eben sehr stark dagegen, einen digitalen Euro einzuführen, weil sie eben um ihre Rolle als Intermediär in unserem Zahlungssystem fürchten.
Hans Neubert in Hamburg.
Vielleicht noch
eine letzte.
Schweden auch schon weiter. Die haben vor 5 oder 8 Jahren schon damit mit den Planungen für die digitale Krone begonnen. Und das wird vielleicht 2, 3 Jahre jetzt noch dauern, wo die das einführen.
Hans Robert, vielen Dank für Ihre Erfahrungen in Skandinavien und auch anderswo. Danke und noch viele schöne Reisen wünsche ich.
Ja, danke.
Und eine Befürchtung, die zum Beispiel Monika Slapeter hier per E-Mail uns geschrieben hat, dass es Bereiche gibt, wo die Einführung elektronischer Zahlungen existenzbedrohend wäre. Das kann natürlich vieles Verschiedene sein, aber tatsächlich auch etwas, was viele Menschen in Deutschland betrifft, die einfach kein Konto haben. Es sind nämlich 500.000 Menschen, die in Deutschland gar kein Konto haben, die also auf Bargeld angewiesen sind, die vielleicht keinen festen Wohnsitz haben oder die anderweitig in prekären Verhältnissen leben oder die einfach Bargeld brauchen für ihren Alltag. Zum Beispiel Frank-Josef Hanke schreibt uns aus Marburg, er ist mehrfach behindert und kann deshalb nur Bargeld nutzen. Mehrfach Behinderte können die Technik nicht nutzen, sind also ausgeschlossen tatsächlich. Also Bargeld ist doch auch was Inklusives, oder, Herr Krawodatzki?
Ja, genau, wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, das ist einer der wichtigen Aspekte, bevor wir uns als Gesellschaft vom Bargeld verabschieden, müssen wir genau darüber reden, wie schließen wir irgendjemand aus oder wird irgendjemand ausgeschlossen? Und so wie der Stand jetzt ist, werden damit enorm viele Menschen ausgeschlossen. Deswegen wird dieser Abschied vom Bargeld jetzt auch noch nicht stattfinden. Die Frage ist dann, wie kann man das digitale Geld ausgestalten, dass sozusagen auch Menschen wie der Hörer, der jetzt uns diese E-Mail geschrieben hat, dass der dort mit einbezogen werden kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Zahlungssystem haben werden hier in Deutschland, bei dem Menschen mit mehrfacher Behinderung ausgeschlossen werden vom Zahlungsmittelsystem.
Aber auch Menschen, die einfach kein Konto haben, weil sie in prekären Verhältnissen leben oder weil sie obdachlos sind oder vieles andere mehr, ne?
Ja, ich habe ja schon gesagt, wahrscheinlich wird es eine Art Prepaid-Karten geben oder wird man diese digitale Wallet eben auch auf Karten haben. Und diese Karten werden zum einen natürlich Abgänge verzeichnen können, zum anderen aber auch Zugänge. Das heißt, sehr wahrscheinlich werden wir da eine Welt haben, in der wir dann den Obdachlosen und auf ihre Prepaid-Karte mit unserem Handy das Geld überweisen. Und zwar einfach, indem wir das Handy auf die Karte legen, sozusagen. Das wird auch offline funktionieren. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt in der unserer Gesellschaft, den wir da berücksichtigen müssen.
Michael Brunk ruft uns an aus Limbach bei Hamburg.
Hamburg.
Ja, wunderbar. Ja, gut. Also ganz im Süden der Republik. Wir sind gespannt. Wie ist es bei Ihnen mit dem Bezahlen?
Ja, ich denke, es würde auch so im sozialen Leben einiges fehlen. Also ich will mal drei kleine Beispiele nennen, bei denen ich mir schlecht vorstellen kann, wie ich aufs Bargeld verzichten sollte. Ich bin leidenschaftliches Mitglied einer Kartenspielrunde. Kartenspielen, Schafkopf spielen wir da, und da ist es doch viel schöner, direkt auszubezahlen. Wir haben da unsere Häufchen von 10, 20 und 40 und 50 Cent Stücken vor uns liegen und sehen am Ende, wie der Stand der Dinge ist, wer mehr oder weniger gewonnen hat. Und ich kann mir das mit einer Prepaid-Karte halt schlecht vorstellen. Dann ein zweites Beispiel. Bei uns ist es Tradition, sowohl an St. Martin als auch an Pfingsten, dass die Kinder, die Kinder der Jugendfeuerwehr, durch die Dörfer ziehen mit ihren Wagen und Geld sammeln für ihre sozialen Zwecke, für ihre Jugendfeuerwehr. Und da jedes Mal dann die Checkkarte rauszunehmen, und ist nicht das Gleiche, wenn die Kinder dann, ist doch viel schöner, wenn sie dann abends ins Säckchen schauen, was sie da alles so reinbekommen haben. Und das dritte kleine Beispiel, wenn mir mal ein Paketbote, sei es von Hermes, DPD oder von der Post, mal ein Paket auf die Terrasse legt, und dann will ich ihn doch mal gerade mit einem 2-Euro oder einem 5-Euro, 2-Euro-Stücke oder 5-Euro-Scheinchen dafür bezahlen, und dass ich ihn dann darauf auffordere, an sein Auto zu gehen und dann sein irgendwelches digitales Instrument zu nehmen, um dann das Geld in Empfang zu nehmen. Das sind alles kleine Dinge, die das spontane soziale Leben meiner Meinung nach erschweren, wenn ich da nicht das Bargeld hätte.
Ja, also ich höre so ein bisschen in den Worten, so Bargeld ist ein bisschen sozialer einfach, ne, als das digitale Bezahlen für Sie, ne? Mhm.
Ja, auch was schon erwähnt wurde von einer Dame, glaube ich, zuvor, mal dem Enkelchen was in die Hand drücken. Also diese kleinen sozialen Gesten, die sind noch viel einfacher, wenn man einfach mal in die Tasche greifen kann, statt da irgendwelche. Und es kommt auch natürlich ganz anders an. Es ist ja auch ein gewisses haptisches Erlebnis, das Geldstückchen in der Hand zu haben, ist als dann zu wissen, da sind jetzt 2 Euro mehr auf dem Konto. Also für mich wäre das nicht das Gleiche.
Sagt Michael Brunk aus Homburg. Nicht etwa Bad Homburg, sondern Homburg im Saarland. Ich danke Ihnen sehr.
Danke.
Viele Grüße.
Danke, danke.
Tschüss. Danke, tschüss. Und aus Berlin ruft uns an Irene Bohlen. Schönen guten Morgen, oder? Ja, guten Tag inzwischen schon. Ja, ich weiß gar nicht, wieso ihr Biorhythmus ist, aber ich sag mal guten Morgen.
Gut, dann sage ich auch guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen mit dem Bargeld?
Bargeld ist bei, also ich habe schon vorausgeschickt, ich bin 80 und wollte kurz mal noch auf die junge Frau antworten. Mein Favorite ist auch die Debitkarte, denn ich vertraue dem Smartphone nicht. Man könnte ja mal stromlos dastehen. Aber ich habe gelernt, dass man sich auch die Umsätze eben aufs Handy schicken lassen kann. Und zum Bargeld will ich sagen, immer habe ich ein bisschen dabei, aus den Gründen, die gerade der Herr auch gesagt hat. Und weil manche kleinen Händler zum Beispiel überhaupt gar keine Kartenzahlung haben, die sagen, bei meinen kleinen Beträgen ist es mir auf die Dauer einfach zu teuer, diesen Dienst anzubieten, nicht? Und jetzt meine Debitkarte ist jetzt auch schon beinahe sozusagen nutzlos. Ich wohne im Südwesten von Berlin und meine Bank arbeitet zusammen mit drei anderen Banken, unter anderem mit der Postbank. Und die Postbank haben wir auch nicht mehr. Also nicht nur auf dem platten Land, sondern auch am Rande einer Großstadt kann man dastehen ohne Bargeld und ohne Möglichkeit, irgendwie Bargeld zu zahlen, nicht? Mhm. Man kann ja dann nur eben, aber ich wollte sagen, dass ich auch nicht nur die Jungen sind Debitkarten-Fans, ich bin auch einer, weil ich wirklich etwas Festes in der Hand habe, und da ich mit Bargeld aufgewachsen bin, kann ich das auch steuern. Da habe ich keine Probleme.
Denn deine Debitkarte ist eben, ja, da steht zwar ein Kreditkartenunternehmen drauf, aber dennoch wird das Geld direkt vom Girokonto sofort abgebucht.
Genau. Mhm.
Das ist auch das, was, glaube ich, die Girokarte oder die EC-Karte ablöst. Ne? Schritt für Schritt, Herr Kowalutzki, so habe ich es verstanden, oder?
Ja.
Mhm. Und das wird, glaube ich, von sehr vielen Menschen genutzt. Irene Bohlen, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Schöne Grüße.
Ja, danke auch für die schöne Sendung.
Ja, schönes Wochenende wünsche ich.
Danke, wünsche ich auch. Wieder.
Und was die Debitkarte angeht, die jetzt immer mehr auch genutzt wird, das ist etwas, was Renate Schlinkwein aus Berlin auch beschäftigt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Ich grüße Sie aus der Uckermark.
Aus der Uckermark, hier steht Berlin bei mir, aber gut, ja, im weitesten Sinne. Beides, ja. Gut, sehr schön.
Ja. Also ich wollte mal anmerken, dass die ganzen Karten für die kleinen Händler, die die Dienstleistung erbringen, nicht kostenlos ist. Und eine Debitkarte, Sie haben ja schon bemerkt, da steht Visa drauf, die verlangt von den
Oder ein anderes Kreditkartenunternehmen, gibt es ja andere auch, aber nur so für das Protokoll.
Genau, ja, genau. Also auf jeden Fall sind die Debitkarten auch wie, Gebühren werden von den kleinen Händlern eingezogen. Und da ist es logisch, dass viele diese Karten gar nicht mehr annehmen und möchten Cash. Und ich finde, es sollte diese Wahlmöglichkeit bestehen. Also wenn dann wirklich die Gebühren, die den Verdienst übersteigen, das kann ich als Apothekerin belegen, dann können wir sowas nicht annehmen. Ne?
Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie auch so einen Mindestumsatz, wenn Sie von Ihren Kunden eine Karte akzeptieren oder als Apothekerin?
So kann man das nicht. Nein, das machen wir nicht. Aber wir können nur bis zu einer gewissen Grenze gehen. Also nicht ein Mindestumsatz, sondern nur bis zu einer gewissen Grenze.
Wie hoch ist die?
Sonst übersteigen die Kosten unsere Zuschläge.
Mhm. Das sind dann 5 Euro, 10 Euro oder?
Nein, das ist schon höher. Das sind 200 Euro oder bis 500 Euro können wir schon liquidieren. Aber wenn ein Medikament 2.500 Euro kostet, können Sie das nicht anbieten, diesen Zahlungsdienst.
Ach, Sie meinen die Debitkarte jetzt in diesem Fall?
Ja, genau.
Ich dachte, Sie haben so eine Art Mindestumsatz, bevor man überhaupt eine Karte bei Ihnen zücken darf.
Nein, das haben wir nicht. Das machen wir nicht.
Ist ja weit verbreitet, dass man sagt, Kartenzahlung erst ab 10 Euro.
Dass viele Leute haben das Geld nicht in der Tasche. Das ist ja okay. Aber wenn es so große Summen ist, dann übersteigt es einfach das, was man verdient. Und es ist natürlich bei einem Friseur oder bei so kleinen Läden, kleinen Boutiquen natürlich verständlich, dass die dann sagen, wir nehmen halt keine Visa, keine Debit, wir nehmen Giro, da sind die Gebühren halt nicht so hoch. Und deshalb muss ich fragen, was wird passieren, wenn wir den digitalen Euro bekommen? Gibt es da Gebühren? Wie läuft es, wenn wir so eine Prepaid-Karte haben? Wie werden die Kosten sein? Bargeld kostet, aber ich bin der Meinung, dass auch die Karten dann auch was kosten. Und was kostet es für den Leistungserbringer, für den Dienstleister? Das sind alles so Fragen, wo ich denke, das wird im Moment auch gar nicht wahrgenommen.
Ich reich das mal in die Runde, ja, Herr Kowalutzki.
Ja, also vielen Dank für die wirklich guten Punkte. Dass das nicht wahrgenommen wird, das stimmt nicht ganz, denn das ist Tatsache eine der zentralen Fragen, um die es jetzt gerade geht bei der Einführung des digitalen Euro. Wer trägt eigentlich die Kosten des Zahlungssystems? Basiert es praktisch auf dem Zahlungssystem, das jetzt schon existiert, oder werden die Kosten auf die Händler und Händlerinnen übergewälzt, die das dann natürlich auch an die Kunden und Kundinnen irgendwann weitergeben? Deswegen, weil es hier um viel Geld geht, wird hier noch genau drüber gesprochen und verhandelt. Wenn Sie jetzt meine Meinung hören möchten, dann ist es selbstverständlich etwas, das denn von der Zentralbank auch getragen werden muss. Denn Sie haben es auch schon vollkommen richtig gesagt, die Herstellung von Bargeld ist ja auch nicht kostenlos, und das Sicherstellen, dass das nicht gefälscht werden kann. Auch da verlangen wir ja nicht das Geld von denjenigen, die das Bargeld verwenden, sondern es ist eine hoheitsstaatliche Aufgabe, und die der Zentralbank danach kommt, und die wird dem auch nachkommen müssen beim digitalen Euro. Alles andere würde mich überraschen. Das wäre jetzt meine Vermutung. Aber das ist Tatsache, wie Sie wie gerade gesagt, eine der großen Fragen, die gerade noch verhandelt wird im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Euro.
Und sonst bei Ihnen in der Apotheke wird eigentlich gerade von älteren Kunden immer noch gerne mit Bar gezahlt, oder?
Ach nein, inzwischen kann man nur sagen, dass ein Drittel Bargeld, zwei Drittel elektronisch und Karte. Also das hat sich ganz stark verschoben, natürlich auch mit der Corona-Pandemie. Aber es hat sich wirklich verschoben und viele Ältere haben auch eine EC-Karte. Und das Terminal ist ja auch EC geeignet. Also viele zahlen damit, ja. Apple Pay ist inzwischen auch am Vormarsch, nutze ich auch, finde ich auch sehr angenehm. Und ich weiß nicht, ob, ja, mit der Datensicherheit, da bin ich mir auch unsicher, aber ich glaube, da wird schon ganz viel drauf Wert gelegt.
Was ist für Sie eigentlich besser als Apothekerin, ob Sie dann sozusagen Kreditkartenzahlungen haben oder Kartenzahlungen haben, die Sie vielleicht besser am Ende eines Tages nachvollziehen können oder Bargeld?
Also wir haben viel schneller Kasse gemacht, sage ich mal so. Also Sie müssen kein Geld mehr zählen, Sie machen einen Kassenschnitt und sehen sofort Ihre Einnahmen. Das ist natürlich super cool, weil das ist alles Personalkosten, ne? Wenn man das so will. Und das Bargeld, das wir beantragen müssen, kostet. Ne? Also das kostet richtig Geld, wenn ich eine Wechselgeldlieferung bestelle. Das muss man einfach so sehen. Das kostet halt auch mich Geld. Aber es muss halt gewährleistet sein, dass die Zahlungsverkehrskosten sich senken. Nun können wir verhandeln, aber es wäre halt gut, wenn da viel mehr mal, ein Eingriff wäre, der sagt, also bis dahin, also 2,4%, das ist eine Menge Geld. Das verlangt zum Beispiel auch PayPal von den Geschäftskunden, wenn die Leute mit PayPal bezahlen. Und das habe ich ja auch, ne? Und von daher, das sind so Sachen, die vielleicht auch mal mehr ein Augenmerk drauf gelegt werden müsste. Was passiert da? Ne? Ist da so ein Wildwuchs? Läuft es einfach ohne ein bisschen Kontrolle? Das wäre halt auch mein Wunsch. Ne?
Alexander Hagelügen, ich glaube, Frau Schlinkwein spricht Ihnen da aus der Seele, ne? Was diese Gebühren angeht.
Ja, die Gebühren muss man natürlich sehen. Und man muss ja, wir haben ja jetzt gehört, auch verschiedene Sachen berücksichtigen, die in der Diskussion einfach noch gar keine so Rolle spielen. Das Soziale, was der Herr am Anfang erzählt hat, dass eben da mal schnell mal irgendwie ein paar Münzen oder einen kleinen Schein oder irgendwie sowas rausgibt und auch die Frage, was mit den Leuten ohne Konto ist. Es ist natürlich so, wenn sowas mit Macht jetzt kommt und auch, wie gesagt, mit geschäftlichen Interessen verfolgt wird, wie das digitale Zahlen, dann ist natürlich, gibt es immer Leute, die sagen, wie Herr Kowalutzki, ja, wir müssen natürlich schauen, dass die Leute, die kein Konto haben, dass sie das Soziale berücksichtigen. Aber man sieht ja an diesen Entwicklungen, dass es so ist, dass diese Sachen eben nicht berücksichtigt werden. Also ich meine, ist in Deutschland, glaube ich, schon seit sehr langer Zeit ein Nachteil. Und man hat ja auch versucht, den Banken bestimmte Dinge vorzuschreiben. Aber das hat ja offensichtlich nicht ausreichend funktioniert. Und der nächste Punkt ist zum Beispiel auch, was diese Bargeldfragen, was wir jetzt häufiger gehört haben heute. Es gibt, die Banken machen die Geldautomaten zu. Naja, es gibt zum Beispiel bei der Post auch eine Grundversorgung. Ja, auch da könnte man natürlich dann denken, da gibt es Diskussionen in England. Es muss eine bestimmte Grundversorgung mit Geldautomaten geben. Da müssen sie ja nicht irgendwie unheimlich viel Personal vorhalten. Und die Gebühren, klar, je mehr Machtballung wir unter Umständen sehen werden, desto eher werden wir auch Gebühren sehen, bei denen die beispielsweise dann eben sie in der Apotheke und andere dann vielleicht mit den Ohren schlackern. Und ich meine, dass zum Beispiel die Kreditkartenfirmen da hinter der Initiative stehen, die heißt Better Than Cash, also besser als Bargeld, ist, glaube ich, kein Zufall.
Ja, ja.
Frau Schlinkwein, wollen Sie noch was anmerken kurz?
Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, dass die Leute mal ein Bewusstsein entwickeln, dass eine Debitcard Kosten verursacht für den, der die Dienstleistung erbringt und so einfach mal ein bisschen mehr Bewusstsein in die Gesellschaft reinbringt, dass auch Karten Geld kosten.
Sagt die Apothekerin Renate Schlinkwein aus Berlin. Vielen Dank. Und Sie gehen jetzt wieder zurück in die Apotheke oder heute?
Nein, mein Sohn macht das Ganze jetzt.
Ihr Sohn kümmert sich, gut. Es ist vermutlich in guten Händen, würde ich sagen. Schönes Wochenende. Ja. Dankeschön.
Ja, gleichfalls. Tschüss.
Am Telefon aus München ist Andreas Zweier. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Wir sind ganz ohr. Wie ist es bei Ihnen mit dem Bargeld und der Karte? Was spricht dafür, was dagegen?
Also ich benutze beides und beides sehr gerne. Aber ein Argument, was politisch für mich sehr wichtig ist, ist, dass Bargeldzahlungen einfach Deutschland zum Schwarzgeldmarktland für mafiöse Strukturen gemacht hat, Immobilienkäufe, die mit Bargeld abgewickelt werden. Und da, finde ich, sollte die Politik einschreiten und Obergrenzen festlegen. Ob das 10.000, 100.000 oder 1.000 Euro sind, wo Bargeld nicht mehr akzeptiert wird als Zahlungsmittel, das wäre quasi mein Vorschlag in der Diskussion um Schwarzgeld.
Obergrenze, das haben wir schon mal kurz angesprochen. Ja, gibt es da eine realistische, eine vernünftige Obergrenze, wie man sagt, sozusagen, wie man mit Bargeld bezahlen kann? Gibt es etwas, Herr Krawalutzki, wo Sie sagen, das ist gut?
Also ich würde schon sagen, dass die Bargeldobergrenze, die diskutiert wird, die liegt in etwa bei 10.000 Euro, dass das eine sehr gute Zahl ist. Ich würde jetzt ja einfach das Argument auch vorbringen, das Herr Hagelücken vorhin gesagt hat. Wer läuft denn eigentlich von uns mit mehreren 10.000 Euro durch die Stadt und fühlt sich sicher oder unsicher? Beziehungsweise sind eigentlich nur die Menschen, vor denen man sich dann unsicher fühlt, die mit so viel Bargeld durch die Stadt laufen. Deswegen, also ich würde sehr stark dafür plädieren, eine Bargeldobergrenze einzuführen. Auch genau aus dem Grund, den der Hörer hier genannt hat, um Geldwäsche zu erschweren und um den Umgang mit Schwarzgeld zu erschweren und den Kampf gegen die organisierte Kriminalität zu vereinfachen.
Aber wie weit verbreitet ist es, dass es eben über Bargeld läuft, organisierte Kriminalität? Ist das tatsächlich sozusagen die Arbeitsgrundlage?
Für ja. Organisierte Kommunikation, ja. Genau, das ist immer
aber
noch der Großteil.
Das ist doch sehr weit verbreitet, genau. Ja.
Vielleicht. Bitte, Herr Krawalutzki, bitte. Ja, ja.
Und dann natürlich kommt die alternative Kryptowährungen werden auch immer wichtiger. Aber ich gebe jetzt weit wieder ab an Herrn Hagelück.
Wer sprach gerade?
Ja, ich finde es interessant, bei Hagelück. Dem Thema genau zu sehen, dass die das Länder vorwerfen, dass ihr Staat nicht so gut funktioniert wie die Italiener. Da denken wir immer, wir sind da irgendwie viel weiter in Deutschland, dass die viel strikter bei diesen Sachen sind, weil die eben wissen aus ihrer Beschäftigung mit der Mafia und solchen Dingen, wie viel über Bargeld läuft. Und die sind da viel strikter bei der Frage, welche Grenzen die vorschreiben. Und deswegen, das ist ein Grund, was der Hörer gerade angesprochen hat, in den letzten Jahren so ein bisschen auch zu einem interessanten Land geworden sind, weil man eben eine Immobilie irgendwie, das ist ja eine super Art, um Geld zu waschen beispielsweise, größeren Summen. Ne? Da geht es ja nicht darum, irgendwie 1.000 Euro, da fängt ja keiner an, Geld zu waschen. Das ist ja uninteressant, sondern die richtig großen Summen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, da Bargeldgrenzen zu machen. Und es läuft natürlich viel, wenn sie nicht über Kryptowährungen gehen, läuft natürlich auf dem Bargeldweg, weil das natürlich eine einfache Art ist als eine Überweisung, wo sie dann doch irgendwelche Nachvollziehbarkeiten haben.
Also eine Obergrenze, Herr Zweier, ich glaube, das kommt gut an hier in der Runde.
Sehr gut, vielen Dank. War 10, mein Ziel.
Ja, 10.000 Euro, ich weiß, das ist natürlich ein bisschen abstrakt, jetzt ziemlich hohe Summe, aber ist das so ein Betrag, wo Sie jetzt einfach mal über den Daumen auch gepeilt gerne. Sagen würden?
Selbstverständlich, ich laufe nie mit 10.000 Euro in der Tasche gerne rum und habe auch eher Angst vor den Menschen, die mehr als 5.000 Euro.
Die mit sowas auch rumlaufen dann, ja genau. Dann viele Grüße nach München, Andreas Zweier. Dankeschön. Danke für den Anruf.
Danke.
Und es ruft uns an aus Berlin, Erwin Thon. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Unterwegs, im Auto.
Ja, leider. Zur Arbeit. Aber freisprechen. Ja, mein Hauptargument für digitales Bargeld wäre auch eine Vereinfachung vieler Prozesse. Aber weil ich ein sehr geringes Vertrauen in verschiedene Institutionen habe, zahle ich hauptsächlich bar. Und das ist mein Hauptproblem, weil ich glaube, die digitalen Methoden, die im Moment zur Verfügung stehen, immer irgendwelchen Playern gehören, die eben nicht absolut transparent sind und wo ein Missbrauchspotenzial seitens dieser Global Player vorhanden ist. Und die Banken gehören natürlich teilweise dazu. Teilweise, muss man sagen.
Ich reiche mal diesen Aspekt nochmal weiter an Alexander Hagelücken, weil den das beschäftigt hat auch in seinem Buch, wohin eigentlich letztlich die Zukunft des Zahlens geht, die Zukunft der Banken, der internationalen Bezahldienste. Geht das immer mehr in so eine Konzentration? Gibt es da immer mehr Monopole? Werden wir in ein paar Jahren nur noch, ich weiß nicht, 2, 3 Bezahldienste haben, mit denen wir dann leben müssen?
Das ist die Gefahr, die wir haben, wenn wir uns mal angucken, mit welcher Macht und auch mit welchen Kandieren die großen Digitalkonzerne in irgendwas gehen. Also wenn die jetzt irgendwie, egal ob autonomes Fahren oder Gesundheitsdienste, künstliche Intelligenz oder sowas, in irgendwas reingehen wollen, dann investieren die mal irgendwie ein paar Milliarden. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir mal unsere Banken anschaue und auch unseren in Deutschland ja sehr zersplitterten Bankensektor, kann man sich fragen, welche Kapazitäten die überhaupt aufbringen, um immer bei der neuesten Technik dabei zu sein. Und wenn wir jetzt auf die Daten schalten, dann gibt es Skandale. Es gab beispielsweise bei Facebook mit den Trolls, die dann irgendwelche Daten bekommen haben, um die amerikanische Präsidentschaftswahl zu beeinflussen 2016 zugunsten von Donald Trump. Und wenn wir jetzt mal die wirtschaftlichen Gegebenheiten anschauen, die schon jetzt bei digitalen Leistungen öfter auf so eine Art Monopolisierung einzelner Anbieter und dann nicht kleiner europäischen, müssen wir uns, glaube ich, im Sinne des Hörers, der sagt, er ist ein bisschen in Sorge über das Vertrauen in Institutionen, schon Gedanken machen. Wir müssen uns vielleicht auch Gedanken darüber machen, wie wir diese großen Player kartellrechtlich und wettbewerbsrechtlich einbremsen. Es gibt ja Diskussionen über die Zerschlagung von Google beispielsweise und anderen. Wir sagen, wenn die eine zu große Macht auf verschiedenen Feldern insgesamt bekommen, dann ist es auch am Ende für die Kunden und für die Wettbewerber.
Hm. Herr Wintour, Sie haben es gehört. Also durchaus auch skeptische Blicke, was das internationale, was internationale Bezahldienste angeht. Das heißt, Sie versuchen es schon im Alltag so weit wie möglich bar zu handhaben, aber es geht ja nicht immer, ne? Herr Thun, hören Sie uns noch?
Ach so, Entschuldigung.
Ja,
natürlich, ja.
Sonst müssen Sie die Freisprechanlage nochmal ersetzen.
Nee, aber der Klang ist natürlich nicht so doll wie sonst. Also, ja, also klar, ich versuche immer bar zu zahlen. Also ich mache das ganz einfach. Ich kaufe irgendwann mal was ein und lasse mir dann an der Kasse die höchstmögliche Bargeldsumme auszahlen. Damit spare ich den Weg zum Geldautomaten. Und ja, dann zahle ich bar, wo es geht. Aber der zweite Punkt, weil gerade Google angesprochen wurde, uns auch darüber Gedanken machen, wer technisch dann so ein Zahlungssystem betreut. Also gerade im Mobiltelefonbereich haben wir zwei große Player, die beide in einem bestimmten Land sitzen, was bestimmte Regeln hat und Gesetze, die meinen, für die ganze Welt zu gelten. Und sie können heute sozusagen eigentlich ohne große Schwierigkeiten kein technisches Gerät benutzen, außerhalb einer Prepaid-Karte vielleicht, was sozusagen nicht durch diese Konzerne überwachbar ist. Und das ist das zweite große Problem. Wir benötigen eigentlich eine freie Infrastruktur an Hard- und Software, also Open Source in beiden Bereichen. Software und Hardware muss Open Source werden. Das müssen Staaten unterstützen und dem Bürger sozusagen eine anonyme und komplett transparente technische Möglichkeit geben, dann solche Dienste zu nutzen. Dann bin ich voll dafür.
Das wäre wieder, da sind wir, glaube ich, wieder beim digitalen Euro, oder, Herr Kowalowski?
Ja, jetzt befürchte ich aber, Herr Thun hat ja sozusagen die Utopie genannt, die wir alle haben, die wir Science-Fiction-Bücher gelesen haben, als wir irgendwie jünger waren. Ob wir genau dahin kommen, das weiß ich nicht. Also ob die Technologie wirklich frei sein wird, ob das alles Open Source sein wird, das wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln. Was wir aber sicherstellen müssen, denn ich denke auch, natürlich wird es darauf hinauslaufen, dass, wenn es nicht die Prepaid-Karten sind, dass es dann eben Handys von bestimmten Anbietern sind und dass wir dann sicherstellen müssen, dass die Daten, die denn da in dieser App benutzt werden, dass die Handyhersteller darauf nicht zugreifen können oder diese Daten nicht missbrauchen können. Aber das wird natürlich sozusagen ein wichtiger Kampf sein. Da wird die Kartellbehörde auch eine wichtige Rolle spielen.
Das ist politisch noch nicht gelöst, ne? Das ist dann noch Verhandlungssache sozusagen.
Vollkommen richtig. Insofern hat hier Herr Hagelücken auch vollkommen recht, der gesagt hat, wir verlieren hier mehr und mehr den Anschluss.
In Europa oder in Deutschland, oder?
In Europa, genau. Vor allem auch in Deutschland. Und die Debatte, die wir jetzt hier haben, die zeigt es ja auch ganz schön, warum wir teilweise den Anschluss verlieren. Nämlich, dass wir so diese, wir wollen die Technik auf der einen Seite benutzen, auf der anderen Seite sind wir halt auch sehr, sehr technisch skeptisch. Und das ist was Deutschland-spezifisches. Und der Fakt, dass wir hier sozusagen darüber reden, was machen wir denn mit dem Bargeld? Benutzen wir das überhaupt oder wollen wir das abschaffen? Und andere Länder da schon viel weiter sind, die dann dementsprechend auch die Technik entwickeln und uns an der Stelle auch überholt haben, zeigt es eigentlich ganz deutlich.
Aber eben auch zum Beispiel Länder wie China, ne? Die eben auch schon digital sehr weit sind und auch diverse Bezahldienste haben. Wir haben es ja von Herrn Hagelücken gehört. Und in einem Regime, eine sozusagen Nicht-Demokratie wie China, wird das gerne ausgenutzt. Aber international ist China ja auch unterwegs und bietet nicht nur Hardware, sondern auch Software an. Herr Wintour, danke schön für den Anruf. Wünsche noch gute Fahrt.
Ja. Danke, gleichfalls. Schönen Tag.
Danke, ebenso. Und aus Aue ruft uns an Annegret Sickert. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, also mich bewegt immer ein Thema. Ich bin Ergotherapeutin und arbeite auch mit Kindern. Ich muss das anders noch beleuchten, so dieses ganze Digitale, auch mit dem Geld. Das eine ist das Wirtschaftliche, finde ich. Da wissen Sie Bescheid mit, ja, was kommt dem Staat, was kommt der Wirtschaft, alles gut. Aber ich finde, wir vergessen, dass unser Gehirn Basics braucht. Und also ich bin schon noch der Verfechter von Old School, weil ich denke, diese Basics müssen bei den Kindern irgendwo angelegt werden. Und dieses Mengenvorstellen, Dyskalkulien, das sind oftmals auch erlernte Dyskalkulien. Und das, glaube ich, wenn wir das auch mitbeleuchten in diesen ganzen Diskussionen, müssen wir bedenken, dass es unserer Gesellschaft irgendwann mal sehr, sehr teuer kommt, wenn wir das vergessen. Also, dass wir auch Basics brauchen, dass wir nicht also, nur alles digitalisieren dürfen.
Also Sie meinen, mathematische Kompetenzen kriegt man besser über Bargeld?
Ja, auch soziale Kompetenzen. Also davon bin ich überzeugt. Also dieser Prozess an der Kasse ist ein ganz anderer, finde ich, therapeutisch gesehen und auch sozial gesehen. Wenn ich die Karte hinzeige, brauche ich den nicht mal anzugucken. Kann ich zwar guten Tag sagen, aber, ne, aber wenn ich sage, haben Sie noch einen Pfennig, also es passiert mehr. Und das hat auch Corona gezeigt, dass das ein extrem wichtiger und auch also wirtschaftlicher Faktor ist, den wir da also vernachlässigen immer wieder in unseren Diskussionen, dass wir das mit einbeziehen müssen, dass wir schon irgendwelche Basics unseren Menschen auch anbieten müssen, nicht nur den Kindern, sondern auch unseren Erwachsenen. Und ich glaube schon, alles ist gut. Ich bezahle auch, ich habe die Wahl und ich möchte die auch weiter haben. Also das ist meine Sicht da drauf. Das sind sicher jetzt nicht die Menschen bei Ihnen, die das ja, entscheiden können und die das beeinflussen können, aber ich brauche, also das bewegt mich immer wieder, dass das so vernachlässigt wird.
Annegret Sickert aus Aue. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, danke.
Und wünsche schönes Wochenende.
Bargeld. Genau, danke schön für die Möglichkeit.
Aber natürlich. Bargeld oder Karte, das ist unser Thema heute gewesen hier in Deutschlandfunk Kultur in den letzten zwei Stunden. Hat mir großen Spaß gemacht, hier zu diskutieren, mit Ihnen Ihre Erfahrungen, Ihre Sichten zu hören. Und wir haben es gehört, wir hatten dann doch, glaube ich, ein bisschen mehr Freunde des Bargeldes. Zumindest Menschen, die darauf bestehen, dass es Bargeld weitergeben wird und dass man die Wahlmöglichkeit hat. Aber eben auch durchaus einige Vorteile des digitalen Bezahlens haben wir auch schon erwähnt. Aber auch die Gefahren und die Herausforderungen, die dann in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Bei uns waren Alexander Hagelücken, leitender Redakteur Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung, Autor des Buches Das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Hagelücken.
Ja.
Und wünsche noch ein schönes Wochenende und diverses bezahlen. Bar, Karte, was auch immer auf Sie zukommt. Oder vielleicht gar nichts ausgeben, kann man ja auch mal versuchen. Aber das gelingt, glaube ich.
Ich brauche jetzt Bargeld für das Fußballspiel meiner Kinder. Da kann ich jetzt die Limo werde ich nicht digital zahlen können.
Nee, ich glaube, das kommt nicht gut an. Das kommt nicht gut an, glaube ich. Dann wünsche ich viel Spaß dabei. Und Alexander Krivalutzki ist der Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Vielen Dank auch für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und schönes Wochenende mit diversen Zahlungsmitteln, diverser Art. Ja,
ja wobei ich glaube, bei uns wird es wahrscheinlich eher auf Karte jetzt heute hinauslaufen, da das bei uns in Berlin sind keine Fußballspiele aufgrund des langen Wochenendes. Das heißt, die Limo und die Bratwurst da, die fallen aus.
Okay, in diesem Fall also bargeldfrei.